Heute mit der Musikmanagerin und Leiterin der Hans-Eisler Musikhochschule in Berlin, mit Sarah Wedel-Wilson. Sie redet unter anderem darüber, dass ihre Kindheit ohne Popmusik stattgefunden hat.
Ich weiß, einmal hat meine Schwester an seinem Geburtstag eine Popplatte, eine Popmischplatte, LP natürlich, LP, geschenkt bekommen von einer Klassenkameradin. Ich weiß auch, wie empört meine Mutter war, weil sie gesagt hat,
diese Assis.
Sie wissen doch, wir sind Musiker. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das dann eigentlich damit zu tun hat. Also man war so assimiliert einfach in diesem Bereich, dass man gar nicht anders...
Das heißt, Pop gab es deiner Kindheit und Jugend eigentlich gar nicht. Kein David Bowie, kein... Das war ja, ich meine, die große Zeit des Britpop war das
ja
eigentlich.
Ja, aber.
Ne?
Also aber. Es war die Zeit von aber. Ich musste erkämpfen. Mein erstes Album war Voulez-vous. Und das musste ich erkämpfen, dass ich mir das ab und zu mal anhören durfte.
Heute darf Sarah Wedel-Wilson hören, was sie will, aber ihre Studenten auch.
Von dieser... Elite-Kader-Schmieder-Eisler. Ja. Also man hofft, dass man mit der Auswahl von den Top-Professoren und Professorinnen, die aber eben Pädagogen und Künstler sein müssen, also beides vereint, ja, und sie durch ihre Stringenz und ihren eigenen Ehrgeiz und ihre Karrieren die Studierenden impfen mit diesen Möglichkeiten, die da sind, und sie einladen, das wahrzunehmen.
Ich habe Sarah Wedel-Wilson in ihrer Wohnung in Salzburg getroffen, einer modernisierten Brauerei, und wünsche jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch.
Klassikradio, Brüggemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann.
Heute zu Gast bei Brüggemanns Begegnungen Sarah Wedel-Wilson. Das sind schon zwei Länder in einem Namen, darüber reden wir gleich. Du bist Leiterin der Hans-Eisler Musikhochschule in Berlin, Kulturmanagerin. Fangen wir an. Wie sagt man es? Wedel-Wilson?
Man sagt Wedel-Wilson. Das ist natürlich meine kleine Verbeugung an meine zwei Herkünfte. Ja. Ich bin inzwischen Österreicherin. Ja. Ich habe am 17. Februar die britische abgelegt und die österreichische bekommen, aufgrund von Brexit. Ich bin ein Brexit-Flüchtling. Und der Wedel ist der Name von meinem Ex-Mann in Tirol.
Großer, bekannter Unternehmer in Österreich.
Genau, der jetzt sehr leidet in der Krise natürlich, beliebte die Gastronomie, wie so viele. Und Wilson ist dann der englische Teil. Und das ist so ein bisschen ein Zungenbrecher, weil man wusste, Wedel...
Als ihr euch kennengelernt habt damals und nach zusammen wart, war das so das Erste, was ihr gesagt habt, sollten wir jemals heiraten, dann muss es aber ein Wedel-Wilson sein.
Genau. Und das Interessante ist natürlich, in Österreich kennt man den Namen. Wedel. Ja. Aber in Deutschland ist er komplett unbekannt. In Berlin ist es echt wie
Loriot. Das ist ein Name. Das ist ein bisschen wie Loriot früher. Ja? Mrs. Spotterwood oder Spotterwood.
Ja, ja. Also ich fordere die Leute heraus. Ja? Sofort mit dem Namen.
Okay, wir machen es uns einfach. Wir bleiben erstmal bei der Sarah Wedel, die aus Watford kommt. Und aus Watford kommen alle großen Musiker, habe ich gelesen. Gerald Moore, der Klavierbegleiter. Und Gary Halliwell, Spice Girl.
Auch, die kommt auch von Watford.
Wusstest du gar nicht?
Nee, das wusste ich gar nicht.
Also Klassik Wahnsinn. Und Pop. Warum ist das so, was ist das für ein Dorf, für ein Nest?
Das ist,
80.000 Einwohner.
Ja, das ist Wahnsinn. Das ist nur einfach dort, weil dort war das nächste Krankenhaus. Also das ist jetzt nicht
überhaupt... Die werden alle da geboren, weil...
Ja, genau. Und wir waren so gerade über die Grenze, also gerade an der Postleitzahl von London. Und meine Eltern wohnten in Middlesex. Das ist... 3 Jahre später zogen wir 2 Kilometer in die andere Richtung, da waren wir Londoner Postleitzahl, NW7, da wäre ich in London geboren, aber jetzt bin ich in Watford, weil das halt irgendwie das nächste, das ist halt völlig unwichtiger, einfach ein Vorort von London.
Mit einer großen Geburtsklinik.
Mit einer großen Geburtsklinik, genau. Und dann steht es und man schleppt es durch sein ganzes Leben hindurch. Tatsächlich ist aber dort sehr viel Kultur und natürlich die freischaffenden Musiker, die in London arbeiten, können sich alle gar nicht leisten innerhalb der engen Zone und sind halt verteilt rundherum. Es gibt nicht viele Musiker, die so ständig rein und raus pendeln. Diese Sessions, die sie dann bei den Londoner Orchestern haben, vormittags, dann abends und dann fahrt man da raus und wieder rein.
Das ist schon ganz schön groß in der Stadt.
Ja,
dann, ne?
Ich bin froh, dass
das ist schon viel U-Bahn. Ja. Aber es war für dich ja, du bist ja tatsächlich auch so voll in die Musik reingeboren worden, oder? Also ist mir nicht ganz klar, immer freiwillig oder war das von nach der Geburtsklinik in Watford irgendwie klar, dieses Mädchen muss jetzt auch Geige spielen?
Ja, klar. Also es gab nichts anderes. Also insofern von Freiwilligkeit kann man gar nicht reden, weil es wurde nie zur Disposition gestellt. Also meine Großeltern waren alle keine Musiker und meine Eltern sind beide vertreten das und nur das. Und mein Vater hat zwar ein Platz bekommen für Bratsche an der Guildhall School und durfte das nicht annehmen. Seine Eltern haben gesagt, er muss was Gescheites machen. Und dann hat er aber eben so einen Umweg gefunden und hat mit 16 eine Lehre angefangen bei EMI und hat dann 2 Jahre später zur BBC gewechselt und ist Tontechniker geworden. Und mein Vater sagt immer, er hat nie sehr viel Geld gemacht, aber er hatte die schönste Karriere, die man sich vorstellen kann.
Tontechniker auch für klassische Musik?
Ja, nur für klassische Musik, Radio 3. Wir durften im Sommer nur ganz kurz wegfahren auf Urlaub, weil er musste die Proms machen. Also damals gab es 52 Proms. Inzwischen gibt es irgendwie die Late Night und die Vormittags und die Kirchen und so weiter. Aber eigentlich so diese Ur-Proms war schon toll. Und es hat natürlich im Anfang Juli damit angefangen, dass sie geriggt haben. Da sind sie in das Dach von der Royal Albert Hall hinaufgestiegen und haben die ganzen Mikrofonierungen gemacht und so weiter. Es war für ihn eine Wonne. Er hat zum Beispiel
in Musik auch gelebt sozusagen.
Ja, total. Er hat mit dem Amadeus Quartett zum Beispiel alle Aufnahmen gemacht und mit vielen, vielen großen Künstlern, die damals ins Studio kamen, um Aufnahmen zu machen.
Ist ja auch eine Generation, ne? Also das kennen wir ja heute gar nicht mehr. So die nach klassischer Musik gedrängt haben, diese Elterngeneration, nicht durften, weil eben, werd lieber mal Bürokaufmann oder sowas. Ja. Und dann kriegt man selbst ein Kind und sagt, du kriegst doch alles, oder? Hier hast du schon mal die Geige.
Ja, das war schon so eine Viertelgeige am Anfang. Ja. Also ich wurde schon gefragt, welches Instrument ich spielen will. Aber meine Mutter hat sehr klar gemacht, dass es kein Holz- oder Blechblasinstrument sein muss. Es musste ein Streichinstrument sein, weil...
Und möglichst ein kleines. Nee, aber sonst kannst du wählen, was du willst.
Das stimmt, weil ich wollte ja Harfe spielen. Ich wollte Harfe spielen. Sie hat gesagt, nein, wir werden nicht für dich ein Kombi anschaffen. Wir hatten ja kein kleines Auto. Nein, es ging eigentlich darum, meine Mutter ist ja Klarinettistin. Und sie hat gesagt, sie möchte auf keinen Fall, dass es ein weiteres Familienmitglied mit Rohrblättern. Also das war dann irgendwie so. Also es durfte kein Rohrblattinstrument sein. Okay. Wir wohnten in so einer Haushälfte, das heißt ein Blechblasinstrument konnte es auch nicht sein.
Semi-detached House, oder wie nennt man das?
Genau, semi-detached House, so richtig klassisch Englisch. Und meine Mutter hat dann gesagt, ja, also sie findet die Kammermusik ist so toll. Und als Holzbläser hat man niemals, man hat Mozart Klarinettenquintett und Brahms, ja. Aber man hat nicht diese unglaubliche Riege von Streichquartettmusik.
Also eigentlich haben deine Eltern gesagt, du spielst jetzt Geige. Ja. Also, ja, du darfst dir das aussuchen, aber du spielst jetzt Geige.
Aber du spielst Geige, ja genau. Und meine Schwester kam 3 Jahre später und sie musste Cello spielen.
Cello spielen, Logo, klar.
und die Mama spielte dann 2. Geige auf der Klarinette und so hatten wir ein Familienquartett.
Ja. Und war das für dich was Schönes?
Ja, es war schön, aber wir haben es nie in Frage gestellt, weil es einfach nichts anderes gab. Ja? Also alle Freunde von Freundinnen von meinen Eltern waren alle Musiker. Wir wuchsen in diesem Kreis in Nordwest-London auf. Also unglaublich schöner Platz zum Aufwachsen. Natürlich sehr, sehr viele Juden, die vertrieben worden sind aus Deutschland und Österreich, die dorthin gekommen sind, natürlich ein unglaubliches Leben.
Das heißt, der ganze
Leben.
Cultural Drain war
Wahnsinn,
da eigentlich.
Wahnsinn, es war alles da. Also alles, was geflüchtet war im Zweiten Weltkrieg, hat bei uns in der Nähe gewohnt. Also eine unglaubliche Misch an Sprachen. Und ich habe Jiddisch gehört als ganz kleines Kind und habe erst viel, viel später bin ich drauf gekommen, was das ist für eine Sprache, wie ich Deutsch gelernt habe und gemerkt habe, komisch, das klingt, wie die halt gesprochen haben im Supermarkt. Und dann kommst du drauf, dass das eigentlich das ganz was anderes war. Ich habe mit Norbert Breining habe ich mal jiddische Lieder, Gedichte gelesen, weil er hat gesagt, er hat auch Jiddisch gesprochen zu Hause.
Wahnsinn, oder? Was das, was dann auch Weltgeschichte sozusagen wieder für Mikrokosmen schafft, ganz woanders, wo man Heimat sich definiert. Also du würdest sagen, das war so ein Kultur-Environment, sowas. Da kam man gar nicht raus. Wenn du gesagt hättest, ich würde jetzt aber lieber Fußball spielen. Das wäre so
wahrscheinlich ein völliges Unverständnis. Mhm. Ich weiß, einmal hat meine Schwester an seinem Geburtstag eine Pop-Platte, eine Pop-Mischplatte, LP natürlich, LP, geschenkt bekommen von einer Klassenkameradin. Ich weiß auch, wie empört meine Mutter war, weil sie gesagt hat,
diese Assis.
Sie wissen doch, wir sind Musiker. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das dann eigentlich damit zu tun hat. Also man war so assimiliert einfach in diesem Bereich, dass man gar nicht anders...
Das heißt, Pop gab es deiner Kindheit und Jugend eigentlich gar nicht. Kein David Bowie, das war ja immer die große Zeit des Britpop war das
ja
eigentlich.
Ja, aber, es war die Zeit von
aber.
Ich musste erkämpfen, mein erstes Album war Voulez-vous. Und das musste ich erkämpfen, dass ich mir das ab und zu mal anhören durfte.
Und heute eigentlich Klassiker, ne? Also auch interessant.
Ja, total.
Aber ist immer noch cool. Komm,
ja,
oder?
Also, und die Mamma Mia-Filme sind so schön.
Guck mal, jetzt hören wir unsere Kindheit
gute
nach.
Gute Laune.
Aber ich weiß, ja, das dass bei mir super. War das auch so. Ich hab tatsächlich in der Grundschule Operettenarien gesungen. Ja? Und da hast du auch nicht viele Freunde. Ne? Also das ist. Also bei uns war sozusagen das Umfeld ein bisschen anders. Das war Kattenturm in Bremen, das ist sozusagen mehr mit Hochhäusern und so, da war das nicht normal, dass du klassische Musik gehört hast. Mhm. Das ist bei dir dann anders gewesen.
Ja, bei uns war es schon anders. Und ich habe natürlich meine Sommer verbracht bei diesen Generalproben von The Proms. Mhm.
Ach, klar, mit schön. Papa.
Ja, genau. Ich bin einfach mitgegangen, habe mir alle Leute angehört. Itzhak Perlmann aus der Nähe und so weiter, ihn so kennenlernen dürfen und so. Nee, es war schon sehr besonders.
Und das mit dem Geigen war ja auch sehr erfolgreich bei dir, ne? Also du bist dann relativ gut gewesen, warst Konzertmeisterin, hattest eigene Kammermusikensemble, hast Preise gewonnen.
Ja, aber es hat nie wirklich gereicht für diese Art von Exponiertheit in der Karriere, die ich habe als Musikmanagerin. Mhm. Und ich glaube, das habe ich dann irgendwann mal gespürt. Es waren sehr viele gute Geigerinnen bei mir auf der Schule. Also viele, die auch Berufsgeigerinnen geworden sind. Das war eine Mädchenschule natürlich. Also eine typisch englische, private Mädchenschule. Dort hat
mit Händel, Uniform aber.
Und so mit Uniform ja. sowieso. Und dort in unglaublich schönen alten Schloss, wo einst Händel Hofkomponist war. Also wir mussten natürlich dann Händel rauf und runter singen und spielen. Das war ja ganz klar. Nein, ich konnte dadurch, dass eben viele wirklich gute Musikerinnen in meiner Schule waren, konnte ich mich auch ganz gut einschätzen. Okay. Und habe einfach gesehen, das wird nie, also jetzt diese Konzertmeistergeschichten, ich war in jedem Jugendorchester, habe ich dann
Konzertmeisterposition genommen. Also für eine Position Stelle in irgendeinem Orchester hätte es doch gereicht.
Es hätte sicher gereicht, aber es hätte nicht gereicht für eine Konzertmeisterin-Stelle, oder okay. für, also Solo sowieso, aber auch nicht wahrscheinlich für ein eigenes Quartett.
Okay.
Und das wären die beiden Dinge, die ich gerne hätte machen wollen. Und dann haben wir gesagt, nö, also die Sprachen waren super. Die haben mir gesagt, ihr habt Chance auf einen Platz in Cambridge. Und das ist natürlich in so einer Schule die Spitze. Also wenn man irgendwie, diese Schulen zählen immer ihren Erfolg mit der Anzahl von Kindern, die nach Oxford oder Cambridge gehen.
Okay, also aber so weit sind wir noch. Da war man wie alt, ja. als du dann gegangen bist? Das war 18. Also 18. Ja. Okay, also vorher kam Pubertät. War, es gibt ja sozusagen diese zwei Möglichkeiten. Entweder bist du in der Pubertät und machst noch mehr Musik und Hobby und Klassik, oder du bist in der Pubertät und sagst, jetzt schmeiße ich den ganzen Dreck hin. Wie war das bei dir?
Ich habe geübt. Also ich habe echt, das war wirklich die Zeit, wo ich sehr, sehr viel geübt habe. Ja. Und ich weiß, ich war einmal in einem Physikunterricht und ich war furchtbar schlecht. Also Naturwissenschaften war absolut nicht, Biologie war auch ganz schrecklich. Aber eine musste man machen, entweder eine von Chemie, Biologie und Physik. Und meine Physiklehrerin kam eines Tages auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht lieber üben möchte während der Physikstunde. Ich habe gesagt, ja, das wäre super.
Durftest du auch?
Ich durfte auch, ja. Ja, das war toll. Nein, ich habe schon sehr, sehr viel gemacht. Und vielleicht wollte ich es einfach wissen. Kriege ich es hin, dass ich es tatsächlich dann auch professionell machen kann und quasi in diese Fußstapfen von meinen Eltern? Oder mache ich was anderes? Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass das andere halt Deutsch ist, Deutsch und Französisch. Ich hatte einen besonderen Hang zu Sprachen und war dann relativ schnell top of the class. Und dann kam man so weiter.
Woanders weiter, aber nochmal vorher. Ja. Also von jungen Schulen kennt man so viel. Spätestens seit Harry Potter weiß man, wie das da so abgeht.
Ja.
Wie unterscheiden sich denn Mädchenschulen? War das eine Mädchenschule oder hast du da auch geschlafen?
Nee, das war kein Internat.
Kein Internat?
Nee, das war ein Day School. Also es gibt in London, also gerade in London gibt es so 3-4 wirklich super, super spitzen Day Schools. Also St. Paul's ist eine und Northumberland Collegiate ist das andere. Es gibt noch 2-3. Und das ist ein Hothouse ohne Ende. Also das ist natürlich ein enormer Druck. Und da wird auch sehr viel Geld gezahlt von den Eltern und die wollen Ergebnisse sehen. Mhm. Das heißt, es ist schon der intellektuelle Anspruch oder der akademische Anspruch ist sehr, sehr hoch.
Ist das so? Also, ich habe eine Tochter, die in Frankreich aufgewachsen ist und merke das da auch, dass der Druck ist wahnsinnig groß. Ne? Deine Schulbildung fängt ja, das kann man sich als Österreicher, Deutscher gar nicht so vorstellen, fängt ja wirklich schon fast mit dem Kindergarten an, wenn du in der richtigen Schule bist. Ja. Sozusagen ist die Universität, ist das Cambridge wenigstens schon mal möglich. Ansonsten wird es immer weiter weg. Mhm. Ist das auch ein Druck gewesen, den du als Jugendliche gespürt hast?
Ja,
das spürst
du ganz massiv, weil du hast es ja im Prinzip in der ganzen Klasse. Also es gibt schon Aufnahmekriterien, dass man in so eine Schule kommt und dann wirst du halt weitergespült. Mhm. Und da wird alles mit Marks und Grades und A+ und A-Star und dann irgendwie, damals gab es nur diese englischen Abiturprüfungen, inzwischen machen die auch IB, internationale Baccalaureat und so weiter. Also es gibt verschiedene Zweige, aber
Ja, ja, immer, auch, immer auch diese Selbstvergewisserung, oder? Also wir sind die Besten, die anderen nicht, ja, und so. Ja. Würdest du heute sagen, war gut, oder würdest du heute sagen, du guckst da auch kritisch hin?
Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Weil die eine Sache ist, dass es natürlich einen Anspruch schleift, mhm, in den Kindern. Also ein Anspruch, das man erfüllen will, mhm, und vor allem, dass man die eigenen Standards einfach sehr, sehr hoch setzt. Mhm. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, und das sagen wir, ich habe zwei, wir sind so eine Gruppe von vier Freundinnen aus der Zeit, die immer noch wirklich sehr gut in Kontakt sind. Eine davon leitet jetzt ein Covid-Krankenhaus in, okay, Wales und, okay, ist jetzt in den Nachrichten und so weiter.
Schwierige super erfolgreiche Zeit, ja.
Ärztin. Und die anderen zwei haben sich eher auf die Mutterrolle konzentriert, obwohl sie beide in Cambridge waren, also super tolle Ergebnisse und so weiter. Und die beide sagen, das wurde uns nie gesagt, dass das auch genügt und dass wir eine Ausbildung bekommen, oder Bildung bekommen, um das auch weiterzugeben und dass diese Mutterrolle akzeptiert ist. Also es war schon natürlich immer, ihr müsst die ersten Wissenschaftler sein, ihr müsst die Besten, ihr müsst die Top-Politikerinnen sein und so weiter. Es war schon irgendwo eine Kaderschmiede.
Bleibt da was auf der Strecke? Also die sorgenfreien Abende mit Freundinnen und Freunden, das Betrinken in der Kneipe, das...
Das bleibt sowieso...
Das, was man sozusagen in der Jugend auch mal alles ausprobieren muss.
Und diese Mädchenschule-Ding ist natürlich mühsam.
Ist mühsam?
Also das ist echt mühsam, weil ich hatte dann auch keine Brüder. Ja. Also wie ich in Cambridge war, das war eigentlich das erste Mal, dass ich irgendwie so freien Zugang zu Alkohol hatte und irgendwie so nette Abende und so weiter. Ich habe sehr lange gebraucht, auch mit dran zu gewöhnen, weil ich einfach von da gar nicht kam. Ja? Also es ist schon rarefied Atmosphäre, absolut. Auf jeden Fall bleibt was auf der Strecke. Aber dafür kriegst du was anderes mit. Und ich denke, du hast dann auch die Möglichkeit, dein Leben später zu gestalten. Und es bleibt jedem frei, wie er das dann macht. Aber es gab natürlich Leute, die ausgebrochen sind und die dann von der Schule geflogen sind, weil sie das einfach alles ganz furchtbar fanden.
Aber merkst du diese Erziehung heute noch, auch in deiner jetzigen Arbeit? Also ich meine, ein Großteil deines Jobs ist ja tatsächlich auch, Menschen auf ihrem Bildungsweg zu helfen. Also an der Hans-Eisler Musikhochschule, auch unter Druck stehende junge Musiker. Ja. Ist da etwas, wo du sagen würdest, ja, das habe ich aus meiner eigenen Erziehung, wo ich auch das mal privat denke und sage, das will ich euch nicht zumuten und das doch? Das Individuelle vielleicht?
Das ist wieder eine andere Frage, weil einem für sich dieses Musiker zu sein und sich als Musiker vorzubereiten an so eine hochkarätige Akademie wie die Eisler tatsächlich ist. Ich meine, das Niveau ist einfach extrem hoch. Da braucht es diese Art von Individualität, die sie mitbekommen von uns. Und da braucht es auch der blinkered Focus, also dieses mit Scheuklappen einfach völlig fokussiert zu sein auf die Ergebnisse. Das ist jetzt unsere schwerste Aufgabe in der Corona-Zeit, ich meine, da kommen wir sicher dazu, ist die Studierende jetzt durchzutragen und sie wirklich dann bäuernd und am
Brennen zu halten.
Brennen und am Leben zu halten und vor allem diesen Sinn zu sehen in das, was sie machen. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ich finde eigentlich nichts Negatives aus der Zeit. Es ist ganz witzig. Also für mich hat das super gepasst. Also, aber vielleicht, weil das Familienleben auch gut war.
Also ich dass denke, du immer wieder nach Hause kommen konntest auch und da sozusagen ein Umfeld hattest.
Ja. Und ich war sehr eingebettet in diesen Local Life. Also ich war Pfadfinderin, ich habe in lokalen Chor gesungen und so weiter.
Pfadfinderin? Also das war schon dann auch klar. Zelten. Also Feuer machen, draußen Matsch und Schlamm und so konntest
absolut
du auch.
Absolut super, das liebe ich nach wie vor.
Also nicht nur die kleine Geigenprinzessin, sondern schon auch die Pfadfinderin.
Ja.
Mit Lagerfeuer. Ja, guck mal, jetzt müsste man sehen, wie du lachst.
Ja, aber das ist fantastisch. Das liebe ich auch nach wie vor. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Ich gehe nach wie vor sehr, sehr viel wandern. In die Berge, also jetzt in Salzburg. Gerade da drüben ist der Untersberg. Fantastischer Berg zum Wandern.
Und du wärst auch so einer, die so drei Nächte dann da oben irgendwie überleben könnte und so. Mhm.
Mhm. Es war kalt.
Mit den Wölfen reden könnte und so.
Ja, genau. Nee, aber das braucht es absolut, also diesen Ausgleich. Mhm. Und das haben die Eltern uns schon mitgegeben. Also wir waren immer in den Bergen im Urlaub. Mhm. Also nichts mit Schickimich, immer dafür gab es kein Geld, aber nichts mit anderen Kinder in unserer Klasse sind halt nach Lanzarote gefahren oder Gran Canaria oder keine Ahnung, Mallorca und so weiter. Und wir sind halt immer in England, haben wir ganz, ganz brav Urlaub gemacht in irgendeinem Cottage.
Sommerurlaub in der Royal Albert Hall und
dann nochmal verreisen. Ja, genau, und im Cottage. Genau,
Ja, genau. Und hast du schon gesagt, dann kam eigentlich, war dir klar, die Geige ist so, macht Spaß, ist gut, aber das lassen wir mal als Hobby stehen. Mhm. Und stattdessen machen wir Sprachen. Und das war dann Französisch
und Deutsch.
Deutsch. Mhm. Und dann hattest du ein Auslandsjahr in Siegen.
Im schönen Siegen.
Wenn ich mir irgendeine Stadt, Entschuldigung, liebe Siegner, ja, wenn ich mir irgendeinen Ort in Deutschland vorstelle, wo ich nicht unbedingt einen Auslandsaufenthalt machen würde, wäre das das Siegener Land, oder?
Aber du weißt, wer aus Siegen kommt.
Nein.
Reinhard Goebel.
Hm. Also die große musikalische, das große musikalische Siegen. Genau, dafür ist diese Stadt bekanntlich.
Aber das ist ganz witzig. Ich habe mich total gewundert, wie ich ans Rosatheum kam und Reinhard kennenlernte persönlich. Ich kannte natürlich den Namen schon ewig und gesehen habe, dass er in Siegen lebt. Das finde ich total witzig. Und das Witzige ist, ja, ich habe mich auch gefragt, wie ich nach Siegen gekommen bin. Was tue ich denn hier? Ja. Und tatsächlich hat mich aber die Musik total gerettet. Okay. Ich war eigentlich engagiert zum... so quasi als Sprachassistentin, um Deutsch zu unterrichten. Nee, um Englisch zu unterrichten natürlich. Die haben da Deutsch gesprochen dort. Und ich habe aber sofort gesagt, ich könnte aber auch Musik unterrichten. Und die haben mich sofort eingeplant. Ich habe in jedem Orchester und Chor in dieser Stadt gesungen. Ich habe Aufnahmen gemacht. Ich habe ein Quartett gebildet und so weiter. Ich war sofort in der musikalischen Leben von dieser Stadt hier. Okay. In Siegen. Ja, und ich war halt ein Jahr dort und das war eigentlich wirklich besonders. Und ich habe tolle Freundschaften immer noch aus der Zeit. Und das war so ein bisschen, glaube ich, diese Erprobungsklausel für mich. Wie ist es, in eine fremde Stadt zu kommen und sich zurechtzufinden?
Ja, aber wahrscheinlich auch in solchen Städten, wahrscheinlich auch, wenn man dann so Sprache auch über Kultur definiert. Also viel deutscher geht es dann halt auch gar nicht, oder? Nee. Also so mit Tradition, mit Lebensart und sowas. Das ist schon Vorzeige deutsche Stadt, oder?
Ja, irgendwo schon. Aber es ist eine ganz schöne Stadt eigentlich. Und ich hatte keine Wahl. Ja, das ist vielleicht dann auch ganz wichtig. Dieses Making Do, also irgendwie einfach zu überleben. Dort, wo man ist. Also ich habe relativ schnell gefunden, okay, ich bin jetzt da und muss was draus machen. Und die Geige war halt der Schlüssel.
Interessant. Ne? Also man kann überall alles machen, wenn man Ideen hat. Ne? Ja. Wenn man eine Leidenschaft hat, wahrscheinlich ist die Leidenschaft
das Wichtige dafür. Ich glaube, das ist dieses Ding mit dem Hobby. Mhm. Hobbys sind einfach so wahnsinnig wichtig. Und das war irgendwie so mit auch eine Überlegung, nicht Musik zu studieren. Weil ich habe gesagt, wenn ich Musik studiere, dann habe ich kein Hobby mehr. Mhm. Wenn ich was anderes mache, dann habe ich immer noch dieses unglaubliche Reichtum an Instrumentalausflüge, die ich jedes Wochenende machen kann.
Aber wie kam es denn zu der Sprache Deutsch eigentlich? Also Französisch versteht ja jeder, das coole Frankreich und so. Aber Deutsch ist Deutsch auch, also ich weiß, dass aus Frankreich, da ist Deutsch ja sozusagen eben Cambridge, bla 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 bla, ist sozusagen, das ist die schwierigste Sprache. Mhm. Wer Deutsch kann, der hat schon wieder Chancen im Job und was weiß ich was. War das der Grund oder war damals schon das Interesse für deutsche Kultur?
Nee,
Grund?
Es war einfach rein pragmatisch. Also in England ist die erste Sprache, also die erste Fremdsprache Französisch. Mhm. Die Entente Cordiale, die es nicht wirklich mehr gibt. Also eigentlich so das französisch-englische Verhältnis ist nicht so wahnsinnig gut.
Also war es, glaube ich, auch noch nie so richtig gut.
Nee. Das ist immer, aber die Sprache mögen wir gerne und wir fahren gerne rüber, wir trinken gerne auch französischen Rotwein. Und dann kam, das war mit 11, mit 14 hatte man die Wahl zwischen Deutsch, Spanisch, Griechisch, Latein hatten wir schon, Russisch. Und das wurde Deutsch.
Einfach
Schubert-Lieder, irgendwie, also ich glaube, das war's. Und ich hatte natürlich sehr viel Deutsch gehört, weil es wurde auch, es wird in London auch Deutsch gesprochen, also eben die vielen Flüchtlinge, die dort sind, eben da. Obwohl ich natürlich auch Kinder hatte an meiner Schule, es waren sehr, sehr viele jüdische Kinder an meiner Schule, die nicht Deutsch lernen durften. Okay. Das gab's ja auch. Also wo es einfach verboten war.
Das weiß ich noch. Ja. Ich bin mit EF, der Europäischen Ferienschule, waren meine ersten Auslandsaufenthalte. Kennst du wahrscheinlich diese Sprachschule? Da wurden wir noch mit, ich weiß nicht was, allen beworfen. Und dann hieß es immer European Fuckers are coming. Ja? Also EF. Ja. Also da war noch richtig so, da waren die Engländer und die Deutschen oder die Franzosen. Das war in den 80er Jahren. Ja? Ja. Das war noch, da war der Weltkrieg noch da. Ja. Also, ganz interessant eigentlich.
Ne? Ja, ist erstaunlich, gell?
Und wenn du erzählst, dass du sozusagen deine englische Staatsbürgerschaft, deine britische, niedergelegt hast, kommen wir da wieder hin. Ne? Also eigentlich war es nur eine relativ kurze Zeit, so von 90er Jahren bis jetzt.
Aber diese ganze
Brexit-Getöns
ist so irre und hat so wahnsinnig viel kaputt gemacht. Und es hat wirklich keiner geglaubt, dass das wirklich kommt. Also ich glaube, in diesem, keine Ahnung, Juni war das in 16.
Aber Sie würden ja immer noch so abstimmen. Das wäre ja heute noch genauso. Also jedenfalls nicht entscheidend
nicht dagegen. Entscheidend anders. Und da man daran merkt, man, wie wichtig es ist, dass Bildung großflächig in Nationen...
Also ist das Dummheit, würdest du sagen?
Aus Unwissen. Aus Unwissen und aus Unverständnis. Und natürlich aus diesen Insularen. Mhm. Also es gibt nach wie vor das Insulare. Mhm. Wir denken hier nichts dabei, wenn wir schnell über die Grenze fahren. Mhm. Ich denke jetzt, wenn ich von Berlin nach Salzburg fahre, ich denke, jedes Bundesland, wo ich durchfahre, finde ich spannend und faszinierend, wenn ich nach Sachsen anhalte und dann kommt Thüringen und dann kommt diese unglaublich schöne Brücke der deutschen Einheit und dann kommt Bayern und so weiter. Man ist ewig, fährt man durch Bayern durch.
Was man als Deutscher ja auch ganz bewusst durchfährt, ne? Weil man es früher nicht durchfahren konnte. Ja? Also das ist ja wirklich, da hörte ja früher die Welt auf.
Ne? Ja, ja. Und man sieht so dieses Nationale. Also gerade in Deutschland, ich finde diesen Föderalismus jetzt, gerade in dieser Corona-Zeit, ist es total faszinierend für mich, weil Österreich natürlich ganz anders funktioniert und England auch. Diese Länderfürsten, Laschet und Söder und wie sie alle heißen, die irgendwie so alles abmachen in Berlin und dann in ihre Länder zurückfahren und dann doch ganz was anderes für sich vereinnehmen. Aber das ist dann wieder
was aber nicht nur schlecht sein muss, oder? Also nee, das hat ja auch, also gerade auch also als Bildungsmacherin, die du bist, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
Es ist sehr schwierig, ja.
Auf der anderen Seite von kultureller Identität ist das ja eigentlich ganz schön.
Also das und ist nachdem die Länder so groß sind in Deutschland, macht es Sinn. Aber es ist natürlich problematisch, wenn man glaubt, irgendwie eine gemeinsame Linie zu vereinbaren in Berlin und dann fahren alle zurück und machen dann ganz was anderes. Und wir haben ein großes Problem, jetzt sind wir bei ganz einem anderen Thema, wir haben ein großes Problem jetzt bei den Musikhochschulen, dass bei allen 24 Musikhochschulen wir alle unterschiedlichen Gesetze jetzt unterliegen. Und jeder darf eigentlich was anderes machen. Das ist ein Riesenproblem jetzt in Corona.
Ist eh das große Bildungsproblem. Ne? Also ich glaube, das ist ja, wo Föderalismus dann wirklich schwierig wird, für Leute wie euch, die eine Hochschule oder überhaupt eine Schule zu regeln haben. Es wird ja wirklich schwierig, von einer Hochschule in eine andere, in einem anderen Bundesland zu wechseln. Es ist schon schwierig, von einer Schule auf eine andere zu wechseln. Ja? Ja. Nichtsdestotrotz wäre ich persönlich aus Erfahrung ein Verfechter von Föderalismus. Also gerade auch um eine Offenheit zu sehen. Also wenn du sagst jetzt Corona, ich finde das sind ja echt Experimentierfelder, die einzelnen Bundesländer. Ja. Und viele sagen ja auch, das hat auch einen Vorteil, dass man Unterschiedliches ausprobieren kann.
Und man ist straffer regiert natürlich, wenn man von einem Landesfürsten, muss man halt so sagen, weil es tatsächlich so regiert wird. Die Probleme beginnen mit unterschiedlichen Vorgehensweisen. Mhm. Es ist total witzig, wir sind ja in Berlin ganz streng, ganz wunderbar geführt, aber streng geführt, also ganz straff, müsste man sagen, vielleicht straff als streng, vom Staatssekretär, also alle 11 Berliner Hochschulen. Und in Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es 5 Musikhochschulen und jede von ihnen macht ganz was anderes, weil sie selbst die Entscheidungen treffen dürfen für ihre Hochschulen. Und das ist dann in so einer gefährlichen Situation wie Corona, gibt es sehr viel Unsicherheit, sehr viel nach vorne tasten. Also wir sind in Berlin sehr froh, dass wir diese Absprachen haben und dass wir gemeinsam nach vorne gehen. Zumal die Bildungslandschaft in Berlin 400.000 Leute umfasst, also mit Studierenden und Verwaltung und Professoren. Es ist eine Großstadt, gell? Es ist eigentlich, woanders ist es eine Großstadt.
Und hast du das Gefühl, dass du da sozusagen, dass ihr auch gehört werdet, oder?
Ja, total.
Weil wenn wir von Landesfürsten reden, heißt das ja, wir sagen euch, aber das ist schon, man ist sich schon auch bewusst darüber, über die Größe und die Stärke der Kultur in einer Stadt wie Berlin, oder?
Doch. Also das ist man schon. Ich meine, es ist natürlich auf der anderen Seite so, dass wir so speziell sind in dem, was wir machen. Also ein digitales Semester, super. Also ein digitales Semester für die Humboldt oder für die FU oder für die TU ist machbar. Ist machbar, die waren auch super flexibel, haben ganz schnell umgestellt. Wir sind halt da gestanden und haben gedacht, digitales Semester. 90% von dem, was wir machen, sind Präsenzformate. Und dann haben wir uns halt auf die Suche gemacht nach digitalen Möglichkeiten, also Apps, Whereby, Passio, Play with a Pro und so weiter, wie sie alle heißen, wo man tatsächlich Lehrer, Studierende miteinander kommunizieren können. Und das ist ja fast unmöglich, weil es überall so ein Delay gibt. Man kann gar nicht man kann vorspielen, man kann nicht miteinander spielen. Also unsere Kammermusikprofessoren haben natürlich ihre liebe Not. Die Leute sitzen überall auf der ganzen Welt. Die versuchen, Verklärte Nacht zu spielen.
Das ist schon
Wahnsinn. Schwer. Wahnsinn. Ich habe dann irgendwann mal, hat mein Vater dann gefunden, mitten im Lockdown, dass es Zeit wäre, dass ich wieder die Geige in die Hand nehme und übe. Und wir haben uns verabredet am Sonntag zum Mozart-Duos spielen. Okay. Der spielt ja Violine und Bratsche. Und es war ganz gut. Ich habe tatsächlich dann 2-3 Tage hintereinander geübt, was ich sonst nicht so wirklich viel mehr mache. Und dann haben wir angefangen. Ich hatte ihm ja Bose Headphones geschenkt zu seinem 80er im April. Das war auch im Lockdown. Und wir sind beide da mit unseren tollen neuen Headphones gestanden und haben beide geschmiedet. Und es war katastrophal. Es war unglaublich. Und ich habe ihn natürlich delayed gehört und dann habe ich auf ihn gewartet und dann kam das
dann warst du doch wieder vorher. Und dann wieder, ja. Aber ist das nicht Wahnsinn. Auch eine Erkenntnis dieser Zeit und eine große Tugend der klassischen Musik, dass das ganz Einfache, zwei Menschen machen zusammen Musik nebeneinander, nicht, also wir können alles machen, wir fliegen zum Mond, wir fliegen, was weiß ich was, ja, haben GPS, haben irgendwie, schaffen es aber nicht, virtuell die einfachste Sache der Welt darzustellen, zwei Leute machen zur gleichen Zeit Musik, das ist doch eigentlich, kann man doch nicht glauben eigentlich, oder?
Aber eigentlich ist es total schön, weil es zeigt die Einzigartigkeit von dem, was wir machen und dass wir unbedingt zurück müssen in die Seele. Und es gab ja vorgestern den Guardian oder gestern einen Brief von Mark Elder und Simon Rattle, den alle gelesen haben, sicherlich, wo es eben darum geht, was ist dann die Besonderheit? Ja, was ist die Besonderheit? Die Besonderheit ist einfach dieser emotionale Austausch und diese Präsenz, dieses Miteinander, dieses Communion, die für
der
uns
Gottesdienst
irgendwie
sozusagen.
Ja, so irgendwo schon. Ja, es gibt viele Musiker, die sagen, die gehen nur in eine Kirche, wenn sie spielen, um ein Konzert zu spielen. Oder Bach ist unser Gott.
Ja, kenne ich.
Und so weiter. Das sind einfach so die Sachen. Aber man sieht einfach dran, man sieht in dieser Zeit einfach, wie unersetzbar ist es. Es gibt einfach keine Möglichkeit zu ersetzen, dass man in einen Saal sitzt und das Leute für einen spielen.
Ja, was ja auch das Ganze so schwierig macht. Ja? Also in Deutschland war das der Komiker oder Satiriker, was auch immer er ist.
Ich weiß,
was Katzenklo. Helge Schneider, der irgendwann gesagt hat, liebe Leute, ich trete nicht auf, solange es nicht alles ist wie vorher. Weil ich brauche für meine Kunst ein volles Publikum, einen ganz normalen Saal, Interaktion auf der Bühne. Und solange ich irgendwas nicht habe von dem, kann ich das nicht machen und will ich das auch nicht machen. Ich kann das verstehen. Ja? Also ich tue mich auch schwer. Also in Wien eröffnen jetzt die Konzerte mit 100 Leuten im Zuschauerraum. Ehrlich gesagt, das ist, es macht auch kein, also ich kann das verstehen. Ja? Also als Klassikmusiker, dass du da nicht glücklich wirst. Also
ich meine, wir haben alle gesehen, das Europakonzert der Berliner Philharmoniker am 1. Mai. Mhm.
Das ist eine Beerdigung gewesen.
Ja. Stilles Abtreten, es fehlt der Austausch, es fehlt dieser Dank. Ja? Ich meine, der Applaus ist ein Dank des Publikums. Und der muss fließen. Das Publikum muss die Möglichkeit haben, dem Künstler so zu danken. Und dann verbeugt er sich. Und es gibt dieses. Es ist zwar ein Ritual, aber es ist ein Austausch von Emotionen, das dazugehört in unserer Kunst.
Was ja auch zeigt, dass Musik mehr ist als nur das perfekte Produzieren von Tönen. Also es passiert ja ganz viel zwischen uns. Ja? Also Wolfgang Riem sagt, das ist ja gar nicht, der Trick ist nicht, den Ton zu schreiben und den Ton zu schreiben, sondern der Trick vom Musizieren ist, wie komme ich von dem Ton zum nächsten Ton? Also wie überbrücke ich sozusagen Töne? Ja? Und so ist es wahrscheinlich beim Musizieren ja auch.
Ne? Also die Stille, okay? Die Stille dazwischen. Also es gibt viele Künstler, die jetzt in dieser Zeit nicht gestreamt haben, also sich nicht aus ihren Wohnzimmern gezeigt haben, weil sie sagen, ich habe eh schon eine Aufnahme aufgenommen. Also nimmt sie doch meine Platten. Das ist ja eigentlich Besseres, kann ich aus meinem Wohnzimmer nicht machen, als das, was Decker oder ein Gojagamaphon für mich schon produziert hat. Das versteht man ja. Aber andere finden diese Art von Kommunion auch online. Es ist einfach eine Tippfrage.
Können wir gleich vielleicht nochmal darauf zurück. Jetzt sind wir schon in Siegen gewesen. Im wunderschönen Siegen. Und dann ist irgendwann bei dir sozusagen klar geworden, Übersetzerin und sowas wird es auch nicht werden, sondern die Kultur soll es schon werden. Und dann macht man das ja nicht bewusst, sondern es war, was war International Managing Group?
Das war damals relativ, relativ klein. Die Amerikaner sind nach London gekommen und haben einen Teil von einer der alteingesessenen Agenturen gekauft, nämlich Harold Holt. Also eine von den drei Managern von Harold Holt, Stephen Wright, und haben mit ihm so die London Arm of International Management Group. Sie ist eigentlich eine Sportagentur. Ganz eine berühmte amerikanische Sportagentur. Und die haben IMG Artists dann in London gegründet. Da war zum Beispiel zu dem Zeitpunkt der 28-jährige Welser Mist unter Vertrag. Mhm. Oder 50-jährige Jimmy Galway, für den ich da die Fanmail gemacht habe. Und John Elliott Gardner war in seiner Blüte. Es kamen die ganz, ganz jungen Künstler, kamen dort rein, die großen, vielversprechenden Boris Berezovsky, Sascha Melnikov fing gerade an. Es war eine tolle Zeit.
Und das war so einer deiner ersten richtigen, großen Jobs. Hast du Fanpost beantwortet.
Ja, das war ein halber Tag in der Woche, habe ich für Jimmy Galway die Fanpost gemacht, weil ich wollte unbedingt, es war nämlich sehr streng geteilt, auf zwei Etagen, unten war die Orchestral Touring und da hatte ich eine Grenzvertretung, vier Tage in der Woche und einen Tag in der Woche habe ich Fanpost von Jimmy Galway beantwortet. Das war ja super schön, ich fand das total lustig. Du kommst von Cambridge, hast irgendwie einen super Degree unter dem Gürtel und dann machst du Fanpost. Das war okay. Und ich konnte irgendwie so jede zweite Woche mit Jimmy Galway telefonieren und das war auch ein Held meine Jugend. Absolut. Ich meine, die Golden Flute, das war schon eine ganz besondere Persönlichkeit.
Was kommen da für Fanpostbriefe?
Ach, was ist sein Lieblingsessen? was macht er am liebsten am Wochenende? Was hat er als nächstes vor? Und so weiter. Es ist ganz einfach, total hübsch geschrieben.
Da sind Klassikfans nämlich dann genauso wie Groupies beim Pop, oder? Da unterscheidet sich genau Zero, total. Oder?
Und Jimmy Galway war schon auch eine öffentliche Person, gell? Also solange er in London gelebt hat, dann war er ständig im Fernsehen, so wie Andre Previn damals, gell? Das war einer der Ersten, der das so quasi für sich erobert hat. Und dann hat man irgendwie so gespielt und ganz schnell gespielt und die Augen haben irgendwie... Ja. Die Leute waren fasziniert von ihm. Ja. Er war so ein richtiger Kultstar. Ja.
Und du hast die Antworten geschrieben. Ich esse am liebsten Spaghetti.
Spaghetti aglio olio. Und ich konnte damals noch gar kein Italienisch. Und ich musste nachsprechen. Aglio. Ja, genau. Ich habe es falsch geschrieben. Aber noch viel wichtiger war, dass ich in der Zeit eine Grenzvertretung bekommen habe für Orchestral Touring. Und ich befand mich dann nach zwei Monaten, befand ich mich dann mit der gesamten St. Petersburger Philharmonik mit 120 Leuten auf Tournee in Europa. Das war natürlich große Klasse.
Und dann hast du so ein bisschen gecheckt, wie groß diese Klassikwelt eigentlich ist und was da eigentlich für Räder hinter den Kulissen sich drehen müssen.
Ja, und ich habe irrsinnig viele Leute kennengelernt und wir haben ganz eine große europäische Tournee gemacht mit 29 Konzerten in 9 Ländern, glaube ich. Und natürlich mit den Sprachen, du bist ja super unterwegs. Aber ich hatte ja tatsächlich 3 Reisebusse mit diesen ganzen Russen. Und die haben natürlich am Zimmer gekocht, was sie nicht durften, weil sie ihre Diäten, also per Diems, haben sie dann aufgehoben für ihre Familie zurück in Russland und so weiter. Es war schon natürlich kurz, was war das denn? Es war 92.
Also zwischen
kurz
Management und Babysitter ist das dann irgendwie, oder?
Ja, so ein bisschen. Es gab immer irgendwer, der krank war, der zum Arzt musste. In jeder Stadt gab es jemanden, der zum Arzt musste. Also, es war toll. Aber ich habe es natürlich geliebt.
Aber gibt es auch diese ganz unterschiedlichen Sachen. Ne? Als wir in Bayreuth mit Sky übertragen haben, der Typ war eigentlich bei der BBC vorher und der hat im Hotel diese ganzen Dunstabzugshauben aufgemacht und da drin geraucht und das ganze Hotel eigentlich auseinandergenommen und danach mussten wir bezahlen und der hat gesagt, bei der BBC ist das immer so, das gehört dazu für Mitarbeiter der BBC, dass wir das Hotelzimmer auseinandernehmen können. Da gibt es auch kulturelle Unterschiede.
Ja, genau, aber das ist richtig, dieses Boarding School Mentalität, das ist das Internat Mentalität, gell? Ich bin ein böser Bub und ich bin jetzt auf Reisen. Ja, genau. Ich darf machen, was ich will. Das ist wie zurück in Hogwarts.
Hast du viele böse Buben kennengelernt da?
Ja, schon. Aber ich habe es geschafft, Gott sei Dank, mich eigentlich die ganze Karriere ziemlich gut abzugrenzen. Das ist nicht ganz einfach. Auch natürlich, weil wir von der Management-Seite schon natürlich riesen viele Emotionen hineinstecken in das, was wir machen. Es ist halt auch unser Leben. Eine von Paul Hughes von der BBC Symphony Orchestra, eine von unseren Kollegen, hat einmal gesagt, das, was wir machen, ist nicht ein Job, das ist Lifestyle. Und wir haben ausgewählt, diesen Lifestyle zu haben, weil natürlich man jetzt nicht in Corona, das ist ja ganz erstaunlich, aber normalerweise sind wir jeden Abend halt irgendwie unterwegs. Gell?
Aber was ist das für ein Lifestyle? Das frage ich mich ja manchmal. Also Journalisten haben den ja auf der einen Seite auch irgendwie. Unser Lifestyle, den ich dann auch mal bewusst irgendwann durchbrochen habe, war jeden Abend bist du in irgendeinem Ort oder in der Welt und guckst ein Konzert an, bei Orchestern ist es ja nochmal ein bisschen länger, aber du bist ja dauernd unterwegs, dauernd in deiner Suppe, dauernd mit deinen Leuten. Bist du ein Nerd, wirst du? Ein Fachsimpler, der jetzt schon wieder gesehen hat, ob der Kissing da im dritten Satz beim irgendwas. Und wenn du dann rausgehst aus dieser Welt, mal für Sommerferien oder so, merkst du eigentlich, wie geisteskrank die auch sein kann, oder? Fällt dir das manchmal auch auf? Oder ist dieser Lifestyle, von dem du geredet hast, nur cool? Also ich war mit vielen Orchestern auch auf Tour. Mhm. Wenn du das 12. Mal in China gewesen bist und wirklich das Hilton Grand ist nett und schön, aber du kennst halt auch dann alles und bist dann zweiter Geiger im Orchester XY.
Ja.
So richtig geil ist der Lifestyle dann auch nicht, oder?
Nein, und du ärgerst dich über Dirigenten und so weiter und so fort. Das war auch mit ein Grund, warum ich dann nicht irgendwie zweite Geige werden wollte in irgendeine von den Londoner Orchestern, sondern wollte das eigene machen. ich finde, jetzt sind wir wieder bei der Kindheit. Dadurch, dass ich in dieser Art von Hothouse aufgewachsen bin, ich kenne nichts anderes. Doch, das habe ich dann in meiner Ehe kennengelernt natürlich, weil das war ganz ein anderer Big Business und so weiter. Das war Unternehmertum, das ist dann wieder ganz was anderes. Das war vielleicht auch der Reiz. Aber ich finde das, toll. Und das ist natürlich das, was wahnsinnig schwierig jetzt in dieser Zeit ist, dass wir nicht abends, jeden Abend irgendwo hingehen. Dass wir nicht einfach dieses ständige Austausch haben mit Künstlern, mit Publikum, mit Backstage, mit Kollegen.
Ja, aber vielleicht auch ganz gut, mal wieder auf das Existenzielle zurückgeworfen zu werden.
Zu essen und also, zu trinken. Ja, deswegen haben wir alle unsere Corona-Kilos.
Ja, oder überhaupt zu kochen. Oder
arbeite jemand, gerade dran.
Oder sich zu fragen, wer... Also jetzt, wenn ich mir das angucke, diese Social-Media-Accounts von diesen Künstlern zum Teil. Von Verschwörungstheorien über Flugzeuge und Nicht-Flugzeuge, was ist voll, was ist nicht voll. Also wo ich auch merke, da fehlt manchmal... einfach so ein Bauchgefühl, so ein Normalitätsgefühl, zu sagen, okay, jetzt geht das gerade nicht, jetzt bin ich mal zu Hause, jetzt koche ich mal. Mhm. Die sind ja Tiger, die sind ja, also einen Realitätsverlust stelle ich da hin und wieder fest, den ich schon damit begründe, dass es für die gar kein reales Leben gibt. Und ich glaube, dass aber große Kunst ganz oft schon aus dem realen Leben kommt, dass dieser Bach mit seinen ganzen Kindern oder der Verdi mit seinen, was weiß ich, was seiner Politik, also... Klassik ist ja nicht sozusagen jenseits der Welt. Ja, wir reden ja über die Welt. Und ich habe inzwischen das Gefühl, und gerade bei Corona merke ich, dass ganz viele Leute tatsächlich nur in diesem Zirkus leben. Und wenn der plötzlich weg ist, ist da gar nichts mehr. Und das ist doch erschreckend eigentlich, wenn dein ganzes Leben lang nur ein paar Noten sind. Oder ist das, brauche ich das, um genial Musik machen zu können?
Man braucht den Fokus. Also man braucht schon den Fokus und man muss natürlich das rundherum ausblenden können. Weil sonst bringst du das nicht auf der Bühne. Also diese unglaubliche Konzentration aufs Wesentliche, auf das, was von dir abverlangt wird in dem Moment, das geht natürlich für die meisten. Wobei es gibt verschiedene Kategorien von Künstlern. Gell? Es gibt welche, die reißen Witze noch, bevor sie auf die Bühne gehen. Und dann gibt es welche, die würdest du niemals in der Viertelstunde vor der Aufführung, würdest du sie niemals irgendwie stören wollen. Natürlich gibt es da auch verschiedene. Ich weiß es nicht. Es gibt so viele Arten von Realität.
Ja, der Fokus ist mir schon klar.
Also ich finde dieses Wort Realität, da sind wir wieder bei gewählten Lifestyles und Auseinandersetzungen mit Leben und Traveling Salesman, ja? Bin ich jetzt der reisende Kaufmann, weil ich jeden Abend woanders bin. Wobei das Leben von Touring-Orchestern ist dann wieder ganz was anderes als das Leben von einem städtischen Orchester oder von einem G&D,
genau,
der an
seinem Theater sitzt. Das städtische Orchester, genau, das seine Bildungsaufgaben noch hat, das noch irgendwie vor Ort Sozialaufgaben hat, das auch einen Raum innerhalb einer Stadt füllen muss, ja.
Und die können das natürlich jetzt im Moment viel eher erfüllen. Also ich sehe jetzt gerade, der Nachbar gegenüber spielt im Mozarteum-Orchester. Und ich meine, die haben jetzt irgendwie einiges an Video-Zusammenspielungen. Sie können ja auch in die Stadt hinein, sie können, oder das DSO in Berlin zum Beispiel.
Ja, die ist jetzt spielen vor Krankenhäusern oder was weiß ich.
Ja, genau, das ist super. Da können sie irgendwie langsam jetzt, wo die Lockerungen kommen, können sie langsam raus. Ist das was Schlimmes, wenn ich dann irgendwie zurück... reduziert bin auf mein Zuhause und auf meine Familie vielleicht und auf schönes Essen. Nee, das ist nichts, aber es fehlt mir trotzdem das, was mich ausmacht. Und das, was die Musiker ausmacht, ist dieses Communion, was wir vorhin angesprochen haben. Dieses spielen zu dürfen, dieses Emotionale. Und ich glaube, dass man merkt in dieser Zeit auch, was die Musik mit uns macht. Mhm. Ja, diese Seele, meine Seele ist ja ausgedorrt ohne Live-Musik. Mhm. Weil diese Art zu atmen, dieses ruhiges Atmen, was manche andere Leute vielleicht beim Buchlesen bekommen oder so, dieses völlig runterzukommen, völlig bei sich zu sein, das fehlt uns jeden Tag. Wir haben nur irgendwie, was kaufe ich als nächstes, was kaufe ich ja ein, wie kann ich, mit wem muss ich reden, wie
geht es der Tante? Klar, das ist auch Beschäftigung.
Also man sucht einfach Beschäftigungen. Aber ich würde nicht sagen, dass das eine falsche Realität ist.
Was würdest du denn sagen, hast du eben schon gesagt, der Wedel-Teil, also der Unternehmerteil, was hast du da anderes kennengelernt in dieser Unternehmerwelt?
Komplett, komplett. Also das war eine spannende Zeit und ich bin ja mit meinem Ex-Mann immer noch sehr, sehr gut befreundet. Aber das war eine spannende Zeit, weil das ist ein großes Firmenkonglomerat, also eine große Firmengruppe auch mit.
Man kann sagen, es geht hauptsächlich um Essen und Trinken und irgendwas beliefern. Kaffeehäuser, Tankstellen.
Ja, so genau. Also der Inhalt ist Gastronomie, ist Lieferung von Gastronomie und Hotellerie in Italien und Österreich. Aber der Firmeninhalt ist Handel und es ist einfach so dieses Warentausch, ja, also dieses ganz alte Ding mit Handel, Verhandeln, wie bringe ich mein Ding, und es ist dann egal, ob du Zahnpaste verkaufst oder Kaffee verkaufst oder Schrauben verkaufst, wie der Wirt und so, was machst du draus, ja, das ist die Frage, was machst du draus?
Oder ob du Kultur verkaufst?
Der unternehmerische Aspekt bei uns ist extrem wichtig. Man kann so eine staatliche Hochschule auch unternehmerisch führen. Man darf nicht die Regeln brechen, aber man kann mit einem unternehmerischen Gedanken auch an diese Sachen herangehen und das versuche ich immer zu machen.
Das hast du ja in ganz vielen Stationen, in denen du gearbeitet hast, war das ja tatsächlich, also wenn ich dein Wirken beschreiben würde, außer ein unglaubliches Netzwerk aufbauen und Leute kennen und zu wissen, wen zu welcher Zeit hole ich woher und so, würde ich schon sagen, bist du ja jemand, der die Leidenschaft für die Kunst mit einer Art von modernem Unternehmertum gepaart hat. Würdest du das unterschreiben?
Ja,
du
sagen, total. Ja, ist das wichtig? Eben. Und das finde ich auch total wichtig, weil das sichert dann auch das langfristige Überleben. Also wenn ich unternehmerisch denke, dann habe ich die Flexibilität, mich zu bewegen. Dann nehme ich die Dinge nicht so hin. Also gerade jetzt, wir sind gerade dabei, in Berlin das Hochschulgesetz zu novellieren. Also wir, die Senatskanzlei mit uns. Manchmal weniger mit uns. Nee, ich bin ja sehr froh, ich steige ein und habe ganz tolle Kollegen, die wirklich so jeden Paragraphen kennen. Aber wir versuchen, und ich meine, du kannst natürlich innerhalb von einem starren Gesetz, musst du auch schauen, dass du Löcher findest, also die Schlupflöcher, die du halt brauchst, um Dinge umzusetzen.
Also unternehmerisch denken heißt eigentlich auch immer wieder das Unternehmen bzw. den Kulturbetrieb in dem Sinne nach seiner Aktualität zu hinterfragen und zukunftsfähig zu halten. Weil ich glaube, das ist ja ein großes Missverständnis in der klassischen Musik, dass wir sagen, wir sind ja eh die Alten, wir bewahren das Alte. Und deshalb können wir sozusagen, müssen wir nicht mit der Zeit gehen, was ja totaler Schwachsinn ist, weil gerade die Leute, die das Alte bewahren wollen, müssen ja sozusagen das mit modernen Mitteln tun. Ich glaube, das ist eine große Gap, die bei vielen Klassikmusikern noch nicht angekommen ist, oder?
Ja, und es ist vor allem, man sieht, dass die Künste, die wirklich erfolgreich sind im Moment, sind diejenigen, die auch Grips haben, die auch wissen, wie sie sich durchwinden. Ja? Es ist einfach eine unglaubliche Flexibilität, eine schlupfrige Flexibilität, die verlangt wird im Moment, um sich immer wieder neu aufzustellen und zu immer. Ich meine, ich muss so lachen, der Daniel Hope, der so kreativ ist, hat uns einfach ganz am Anfang von Corona gezeigt, wie es geht. Nämlich nicht, dass man einfach so ein Handy aufstellt und sich aufnimmt, sondern dass man Arte anruft und die Leute holt und dann auch Fernsehkameras eine gute Qualität macht. Also wirklich aus dem neuen Format etwas Professionelles zu machen und das dann so zu vermarkten, dass es den Leuten gefällt. Und ich meine, diese Art von schnellem Umdenken und was wird notwendig sein, auf was sind wir jetzt reduziert und wie gehen wir damit um, das ist etwas, was wahnsinnig wichtig ist. Wobei das Allerwichtigste ist, dass es gepaart ist mit Finanzverständnis. Und es ist viel zu oft, nur ein Satz, es ist viel zu oft in unserem Business, dass die künstlerisch-kreativen glauben, sie können sich abkoppeln vom Finanziellen. Das geht nicht.
Nein, gerade wenn man sie kennt, weiß man, dass sie das Finanzielle ja auch gerne haben. Ja? Also es ist ja auch sozusagen,
also die Mittel
neben dem Applaus auch eine Bestätigung. Ja? Was kriegst du, was kriege ich? Aber weil du es sagst, also da würde ich jetzt nochmal eine Sekunde. Ja, meinetwegen, Daniel Hope hat gecheckt, ich rufe bei Arte an und mache Hope at Home und lade mir jeden Tag einen Gast ein und zeige das im Fernsehen und streame das. Aber jetzt mal unter uns, es ist natürlich auch die naheliegendste Idee eigentlich. Mich wundert, dass kein anderer und auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland auf keine andere Idee gekommen ist.
Nein, aber Daniel hat es einfach sofort gemacht, gell?
Also sofort. Du musst nicht der Beste sein, sondern du musst der Schnellste sein.
Man muss einfach wissen, wo Professionalität liegt und wie Qualität. Also Professionalität ist vielleicht die eine Sache, Qualität. Wie schaffe ich das, aus diesem neuen Format einfach das Beste zu machen? finde ich klasse. Und dann natürlich diese Idee, dass so wahnsinnig viele Künstler in Berlin herumsitzen und eigentlich überhaupt nicht wissen, was die mit ihrer Zeit machen.
Das ist ja eh das Geile, oder? Diese Corona, ich glaube, also, ganz Wien freute sich, dass Anna Netrebko in Wien war, weil die hat alles angenommen, was sie konnte. Ganz Berlin genau. freute sich, dass Daniel die Sendung gemacht hat, weil sie konnten da hingehen.
Ja,
das ist genau. ja auch absurd. Ne? Nur Piotr Bischauer saß irgendwo in Polen und hat wahrscheinlich gedacht, ich koche jetzt
einfach. Ja, genau. Eben. Also, es gibt welche, die gesagt haben, ihr könnt, bitte lass mich mal in Ruhe. Ich mache jetzt einfach nur so mein Ding. Aber man merkt dann auch, also allein in diesen Formaten, man merkt die Unruhe. Ja. Weil es gibt andere Künstler, die gesagt haben, herrlich, ich kann jetzt endlich zu mir kommen, ich habe jetzt endlich Zeit, nicht nur Familie und so weiter, das ist wieder was anderes, aber endlich mal runterzukommen, das ist ja auch was Wunderschönes.
Ja, also
Partituren studieren, oder?
Obwohl, das kannst du wahrscheinlich auch nicht, das haben mir viele Sänger gesagt, das wirst du wahrscheinlich aus der Musikhochschule auch wissen, die sagen, ich konnte gar keine Partituren mehr angucken und keine Rollen mehr studieren, weil ich weiß gar nicht, wann ich die aufführen soll. Meine Donna Anna, die ich jetzt geplant habe, die ist verschoben. Und jetzt fange ich gar nicht an, Donna Anna zu lernen, weil das ist für mich nur frustrierend. Und ich brauche eigentlich das Engagement, um mich zu motivieren, dass ich überhaupt irgendwas lerne.
Ja,
genau. Und ich glaube, da sind ganz viele, so unsere Corona-Pfunde, verfettet eigentlich auch. So,
genau.
Und haben gesagt, ach nee, Mensch, jetzt ist das abgesagt und ich soll jetzt diese Isolde, und das ist aber auch schon ganz schön anstrengend, aber wenn ich die jetzt nicht, dann habe ich die ja vielleicht vergessen, wenn ich die in einem Jahr erst aufführen kann. Ja. Ich glaube, das ist dann auch passiert. Also du brauchst auch dieses Darstellen gehört ja auch dazu. Da merken wir, wie komplex das Ganze
ist. Ne? Ja, es gibt viele, die einfach die Perspektive brauchen und die hat für viele gefehlt. Aber andere haben gesagt, ich komme jetzt in so eine Art Vakuum hinein und es geht jetzt nicht darum, dass ich die Donna Anna lerne, weil ich sie eben nächstes Jahr spiele, sondern es geht darum, dass ich meine, wir haben ja alle Bücher in unserem Bücherregal, die wir mal gekauft haben, weil wir gedacht haben, oh, das wäre doch nett.
Und du hast mich nicht alle Bücher gelesen?
Hier in Salzburg habe ich ja kaum
Bücher. Die drei
Bücher.
Hast du gelesen?
Die drei habe ich gelesen, ja, wobei das eine ist die
Geschichte. Den Bildband
hier. Genau, das ist schön. Meine Bücher sind mitgereist nach Berlin und die sitzen im Altbau in Charlottenburg und fühlen sich sehr wohl. Aber fast alle eigentlich habe ich gelesen. Aber man kauft doch, man erwischt sich dabei, dass man irgendwas irgendwie einkauft. Wo man denkt, da könnte ich mich weiterbilden und dann eben dieses später mal kommt nie. Und die war eigentlich für viele da in Corona.
Ja, aber dann kocht man doch lieber oder macht irgendwelchen Sauerteig und guckt, aber das zeigt auch, wohin es uns in solchen Situationen treibt. Oder? So, dann sind wir wieder diese Höhlenmenschen, die irgendwie an den Herd gehen, die kochen, die wandern gehen, die Natur suchen. Das ist ja ganz interessant. Dass die Kultur, also ist für mich eine Erkenntnis, dass wir immer behaupten, ohne uns wäre die Welt ganz fürchterlich, ohne uns Kulturschaffenden. Und eine Erkenntnis war ja jetzt, wenigstens eine Zeit lang kommen die Leute auch mal ohne aus. Also vor allen Dingen, wenn die eigene Sorgen haben. Wenn der Friseur nicht weiß, wann er wieder aufmachen kann und der Gastronom nicht weiß, dann ist jetzt nicht das Dringendste, ob auch die Berliner Philharmoniker wieder spielen für den. Ja, also die Kultur im öffentlichen Bewusstsein, finde ich, hatte jetzt nicht so eine gigantisch große Rolle. Auch in der Politik nicht. Ja? Und ich glaube, das hat viele Kulturschaffende, die davon ausgegangen sind, wir sind eigentlich die guten und lebensnotwendigen Heilsbringer einer Gesellschaft, haben festgestellt, in so einer Krise kommen schon viele auch ganz gut ohne euch aus erstmal.
Nur mit Ersatz. Also nur mit Ersatz, weil wir wahnsinnig viel Ersatz geboten haben. Aber ich glaube, dass mit diesen Ersatz, also mit den Konzerten, ich meine, Hope ist die eine Sache, Igor Levit ist die andere Sache. Anna Prohaska auf ihrem Balkon hat natürlich unglaublich Schönes geliefert und geleistet. Ja, und ich meine, das war wahnsinnig schön, in dem Moment die Menschen in ihrem Kiez in Schöneberg zusammenzubringen. Und ich meine, das hat es in jede Stadt gegeben, auch an Paul Schweinester, ein junger Tenor, der als Botendienst gearbeitet hat und Dinge geliefert hat an die Leute nach Hause und ihnen Arien vorgesungen hat. Also man hat wir haben andere Wege gefunden, die Kultur an die Leute zu bringen, in kleinen Dosen, um eben auch diesen ersten Hunger zu stillen und um sie aber eben noch hungrig zu lassen nach der Vorspeise für die Hauptspeisen, die noch kommen. Also die Politik hat weniger von der Kultur gesprochen, weil einfach andere Dinge wichtig waren. Nämlich die öffentliche Versorgung und Nahverkehr und ob die Schulen wieder öffnen und wie das damit den Kitas ist. Und
also hattest du nicht den Eindruck, dass viele in der Kultur geschockt waren, dass sie eigentlich doch nicht die Rolle spielten in der Zeit, die sie für sich in Anspruch genommen haben?
Also das habe ich in Berlin so nicht erlebt. Mhm. Nein. Mhm. Es ist immer einfacher, wenn Wochen verstrichen sind, zurückzudenken. Mhm. Ich denke oft, eigentlich, wenn man denkt an 1942, gell? Also in 1942 wussten die Menschen nicht, dass der Krieg noch 3 Jahre dauert. Mhm. Das wissen wir jetzt, also wenn wir von 1942 reden. Mhm. Und dasselbe ist jetzt, wir wissen auch nicht, wie lange Corona da, aber es ist eine gewisse Normalität eingekehrt, eine Corona-Normalität. Mhm. Was natürlich total gefährlich ist, weil wir fangen an, Dinge zu akzeptieren, freuen uns über jede Neuerung und jede Änderung. Das heißt aber nicht, dass dieser Bedürfnis in uns gestillt ist. Mhm. Und ich denke, wenn man sieht, was im öffentlichen Raum jetzt angeboten wird, ob das denn das DSO ist, was wir angesprochen hatten, wir ziehen mit der Kultur jetzt im Moment viele Leute an, weil es einfach ganz wesentlich ist, diese andere Art der Auseinandersetzung und der Entspannung zu haben. Wir haben alle Netflix irgendwie rauf und runter gespielt, wir haben alle Magazine, die Zeit liegt da, die wird immer gelesen diese Woche, erstaunlicherweise. Man schafft vieles in seinem Leben und es ist aber trotzdem noch ein Vakuum da. Also ich stelle schon fest, dass diese Vakuum da ist. Weswegen ja auch die Festspiele auch so, wir sind jetzt in Salzburg, weswegen die Festspiele auch so wahnsinnig gekämpft haben, darum irgendwas machen zu können.
Da kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu. Das letzte Mal, dass wir darüber geredet haben, hast du das verglichen. Das ist ein Bild, das ich dann auch immer wieder benutzt habe. Und ganz interessant, wie unterschiedlich die Leute darauf reagiert haben. Da hast du gesagt, das ist so ein bisschen wie so ein Olivenbaum. Mhm. Und man schüttelt den und ganz viele Oliven werden abfallen. Mhm. Und die Frage ist, welche bleiben also dran hängen nach Corona? Mhm. Damals waren wir nicht so sicher. Also wir haben uns gefragt, welches Restaurant bleibt denn bestehen? Ja, und haben gesagt, das erste Restaurant, in das wir wieder gehen können, und das war bei mir tatsächlich auch der Fall, war dann der nette Italiener vor der Haustür, der sagt, ey, ciao Axel, schön, dass du wieder da bist. Ja. War jetzt nicht das Luxusrestaurant unbedingt. Was heißt das für die Kultur? Welche Oliven, glaubst du, bleiben nach Corona am Kulturbaum hängen und welche Oliven fallen runter?
Ich habe dieses Bild genutzt, weil ich glaube, dass jetzt eine gewisse natürlich Auslese kommt. Ich sehe das natürlich bei den Studierenden und ich denke, ich hoffe, die bleiben alle dran. Ich habe schon letzte Woche einen tollen Sänger bei uns getroffen vor der Hochschule, die gesagt hat, ja, jetzt macht es doch eins mit seinem Medizinstudium. Macht jetzt die Aufnahmeprüfungen. Es war sehr schön mit dem Gesang. Toll, hat er schöne Zeit gehabt, aber jetzt will er was anderes
Richtiges machen.
Oder was Richtiges, wo man richtig sicher ist, wo man viel zu tun hat in einer Pandemie. Ja. Also ich glaube schon, dass er symptomatisch ist für eine Gruppe. Jetzt, das sind nur die Studierenden. Was die hauptberuflichen Künstler anbelangt, werden sich viele neu orientieren. Es orientieren sich Kollegen von mir auch neu, also Manager.
Warum? Weil sie merken, in diesen unbequemen Zeiten reicht es doch nicht. Es gibt Wichtigeres für mich. Ich bin nicht gut genug.
Sicher.
Meine Leidenschaft ist nicht groß genug.
Das Sicherheitsdenken.
Sicherheit.
Ist teilweise die Sicherheit, dass man merkt, okay, wir haben uns ja an Sicherheit gewogen. Also ist, wenn man denkt, so wie viele... wie die Start-up-Szene zum Beispiel gekommen ist. Gell? Vor 20 Jahren hat man nicht von Start-ups gesprochen. Also das ist eigentlich eine Sache, ich weiß es nicht, letzte 10 Jahre oder sowas. Und in den ersten 5 Jahren ist Start-up einfach ganz was Tolles und man macht ein Start-up. Und das ist aber natürlich vollster Unsicherheit. Kein Netz, kein irgendwas. Man lebt wirklich von der Hand in den Mund. Man schafft, man baut auf, man ist kreativ. Da kommen die Riesenfragezeichen. Und natürlich kommt so eine Krise und pups, sind diese Sachen einfach weggefaked. Und genau dasselbe ist, glaube ich, mit unseren Künstlern. Viele merken, boah, ich komme jetzt nicht an und wie werde ich jetzt weiterarbeiten? Wie baue ich jetzt meine Karriere weiter? Will ich das wirklich machen? Ist das meine große Leidenschaft? Habe ich jetzt andere Dinge? Ich meine, ob man dann anfängt, Bücher zu schreiben, ob man Reisen organisiert, ob man doch überlegt zu unterrichten, wo viele gesagt haben, nee, also das brauche ich nicht und viel später und ich muss reisen. Und viele merken jetzt, wow, das hat echt was. Also die Stabilität von einer Uni-Karriere, ja, von einem Lehrer weitergeben. Ja. Man reift auch in so einem Prozess. Vielleicht sagen manche, ja, meine Bühnenkarriere, das war wunderschön, aber das geht jetzt weiter in auf einer anderen Ebene.
Auf der anderen Seite können wir da jetzt auch erst wertschätzen, was wir eigentlich haben. Ja? Also für mich, du hast gesagt, Daniel Hope war der schnellste und so. Für mich das bislang beste Corona-Programm und Interview hat eindeutig Barry Kosky gegeben, der Intendant der Komischen Oper. Erstens, weil er sich einfach als, sagen wir mal, zweitklassiger Klavierspieler auf diese Bühne setzt und sich immer jemand aus seinem Klavier holt und da wunderschöne, eben nicht perfekte, aber unglaublich intime Abende macht, die einfach schön sind, wo man auch merkt, die Schönheit der Musik liegt nicht in der Perfektion der Musik, sondern in der Wahrhaftigkeit, die da irgendwie entsteht. Und er hat ein tolles Interview gegeben, in dem er gesagt hat, Leute, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Wir werden ja getragen, wir wurden auch getragen. Überlegt mal, was wir leben hier in Deutschland oder in Österreich und was wir alles kriegen vom Staat, wie uns geholfen wurde schon. Ja? Und diesen Optimismus, also das finde ich, das fand ich dann schon sowas, wo man gemerkt hat, ah ja, der hat eigentlich recht. Ne? Wir sind nicht allein gelassen.
Es hat zwar sehr lange gedauert. Und jetzt die Hilfen in Deutschland, die kommen jetzt in diesen Tagen. Und es sind immer noch welche, die nicht berücksichtigt sind.
Ja, natürlich.
Aber der Staat ist da. Der Staat ist da und zahlt. Und naja, gibt unsere Staat, Steuergelder
der aus. Der Staat ist im Alltag halt auch da. Das hat, glaube ich, Barry Kosky gesagt. Ne? Also der auch ohne Pandemie, überlegt mal, was der eigentlich, was ihr dem bedeutet, dem Staat. Der hat Opernhäuser, der hat Ensembles, der hat Musikhochschulen. Nichts davon rentiert sich im Sinne von Geld. Aber der Staat bezahlt das, wenn gerade mal nicht Pandemie ist, ganz selbstverständlich.
Wir zahlen das. Also wir zahlen das mit unseren, es ist Demokratie. Genau. Wir zahlen das mit unseren Steuergeldern, die unterschiedlich gestaffelt sind. Wir wählen Politiker, Politikerinnen, die für uns die Entscheidungen treffen und schauen durch diese Vielfalt, diesen Pluralismus an politischen Parteien, dass alle Meinungen vertreten sind und dass eben gute Ergebnisse kommen.
Und glaubst du, das ist zum Beispiel die Olive, vor der ich am meisten Angst habe, dass sie runterfällt. Vor Corona gab es diese Umfragen oder vor 5-6 Jahren, gehen Sie in Opern oder Konzerthäuser? Und da haben, glaube ich, nur 30% der Deutschen gesagt, ja, tun wir. Und dann wurde gefragt, sind Sie fein damit, dass von Ihren Steuergeldern Oper und Konzerthäuser subventioniert werden? Damit waren 90% einverstanden. Yeah. Das heißt, ein großer Teil, der dieses Angebot gar nicht nutzt, hat gesagt, trotzdem gut, dass es bezahlt wird von unserem Geld.
Ja.
Glaubst du, dass diese Umfrage nach Corona noch immer genauso sein wird?
Ich glaube, dass das viel zu früh ist, spekulieren zu können, was alles noch vor uns liegt. Wir wissen im Moment noch nicht, wie viel uns diese Krise tatsächlich kostet. Und ich sage uns, weil das eben unsere Gelder sind, die jetzt ausgegeben werden. Ich bin wahnsinnig froh, dass das so ist. Ich bin froh um jedes Hilfspaket. Ich habe das große Glück, angestellt zu sein in diesen Tagen. Ich denke, jeder, der angestellt ist, weiß es auch sehr zu schätzen, also was das für eine Sicherheit bedeutet. Wir wissen nicht, mit welchen Schulden wir zum Schluss, wir wissen von dieser Neuverschuldung, Olaf Scholz hat das ja in Deutschland angekündigt. Was heißt es im Alltag? Das fehlt uns jetzt. Was heißt es im Alltag nach Corona? Wann wird nach Corona sein? Wie lange sind wir dann? Sind wir jetzt in Corona noch? Weil die Zahlen jetzt gerade steigen wieder in Deutschland. Oder sind wir am Weg aus der Situation heraus? Und wie ist dann dieser Kassasturz zum Schluss? Was
das kommt dabei ja heraus? Ne? Also eben bei der jetzt sind wir wieder bei der Wirtschaft, beim Wirtschaftsunternehmen. Ja. Ne? Also was leistet sich Staat noch, was nicht?
Weil das eine hängt mit dem anderen zusammen. Ja.
Aber das hängt auch mit der Frage zusammen, die ich gestellt habe. Also du wirst ja nichts abschießen, wo du meinst, dass es ein breites Bewusstsein dafür in der Bevölkerung gibt. Ja? Wenn du aber merkst, das Bewusstsein ist vielleicht doch nicht ganz so groß für die Kultur mehr, dann bist du natürlich auch bereit zu sagen, dann akzeptieren die Leute auch, wenn wir das ein oder andere Orchester fusionieren, schließen und uns entscheiden. So, deshalb meine Frage nach dem Rückhalt in der Bevölkerung ist eigentlich auch eine Frage nach, bleibt die Olive am Baum oder bleibt die Olive nicht am Baum?
Hoffentlich. Und wir müssen einfach dafür kämpfen. Es ist natürlich, klar ist die Befürchtung da, dass solche Sachen kommen könnten. Ich meine, gerade in Berlin, wo ich jetzt lebe, ist eine unglaubliche Vielfalt an Kulturen, an verschiedenen Institutionen. Und durch dieses Ost-West, das ehemalige Ost-West, ist alles irgendwie doppelt und dreifach, was wunderschön ist. Und ich meine, das ist natürlich eine Kulturwirtschaft, ja, ist ein Arbeitgeber. Weil der Staat wird auch in Schwierigkeiten kommen, wenn Dinge fusioniert und Stellen nicht nachbesetzt werden oder sogar eingestrichen, dann hast du Arbeitslosigkeit, dann steigen die Arbeitslosenzahlen. Das will ja eigentlich keiner. Eigentlich geht es darum, Beschäftigung zu schaffen. Nicht im kommunistischen Sinne, ja. aber für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Und es ist zum Glück jetzt noch zu früh, um Prognosen machen zu können.
Ich mache trotzdem eine Prognose, weil meine Prognose ist, dass Corona, wie bei so vielen Sachen, die Guten besser gemacht hat, die Bösen böser gemacht hat, die Eifersüchtigen eifersüchtiger gemacht hat, die guten Ehen besser und die schlechten Ehen schlechter gemacht hat, glaube ich, dass Corona uns jetzt auch zeigt, dass viele Kulturinstitutionen, besonders Orchester und Opernhäuser, eigentlich vor Corona schon totgespart wurden, und zwar so, dass sie kaum noch Kraft haben. Also, dass es kaum noch Ensembles an Opernhäusern gibt, dass die Verbindung zu den Städten und ihren lokalen Netzwerken geringer geworden ist, dass die Rolle, also dass sozusagen das Ausbluten, das auch politisch gewollte Ausbluten von Kultur stattgefunden hat und nun gesagt wird, naja, aber wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Und eigentlich fehlt die Kraft. Also, was ich sagen will ist, meine These ist, dass viele Strukturen, die wir in Deutschland hatten, zum Beispiel das Stadttheatersystem, schon so ausgehöhlt wurden, vor Corona, lange vor Corona, dass sie jetzt drohen, diese Oliven am Baum zu sein, die trocken runterfallen werden. Mhm. Das hat aber wenig mit Corona meiner Meinung nach zu tun, sondern mit einer Haltung, die wir die letzten 10 Jahre hatten.
Genau, aber Corona beschleunigt nur so ein System. Ich meine, Corona wird auf jeden Fall beschleunigen, dass Dinge, und das ist ja egal, ob das in der Gastronomie ist oder in der Hotellerie, oder eben im Einzelhandel, Institutionen, Geschäfte, Organisationen, Firmen, die an der Kante gelebt haben, also mit einem Fuß quasi schon im freien Fall, die erwischt.
Über die Kante geschubst werden.
Ja, genau.
Aber das ist zum Beispiel das Stadttheater. Also nochmal, als ich in Bremen aufgewachsen bin in den 80er Jahren, da war das ein politisches Spannungsfeld, da hat sich ein Intendant eingemischt, da gab es ein Ensemble, ich kannte jeden Sänger sozusagen vom Namen. Ja. Das gibt es heute nicht mehr. Heute wird eine Tosca gegeben, die Tosca kommt als Gast, der Dirigent kommt als Gast. Mhm. Also dieses System ist aus, das ist, was ich sagen will, es ist ausgehöhlt. Und da würde es mich nicht wundern, wenn es dann vom Baum fallen würde, weil wir das vorher schon falsch gemacht haben.
Genau, und da wird man sehen, wie reagieren Städte, wie reagieren Kulturpolitiker, inwiefern fühlt sich dann ein Staat, ich meine, das sind jeweils städtische Entscheidungen, verantwortlich für die Musiker, die in der Besoldung sind, also die, weil meistens sind die Musiker, so wie die Sänger auch, so wie die Ensembles, die arbeiten im Theater, aber es gibt einen Stolz. Es gibt einen unglaublichen Stolz von diesen Städten. Und ich meine, es gibt natürlich schon auch in Deutschland dieses verankerte Kulturverständnis. Und da werden wir sehen, wie sehr ist dieser Baum geschüttelt worden? Ist dieses Verständnis dann auch noch da? Ja, wenn Beschäftigung da ist, nicht nur für die Künstler, sondern eben auch für diejenigen, die Karten kaufen sollen. Ich meine, das ist etwas, wo wir schauen müssen. Haben diese Rettungspakete geholfen? Wird die Lufthansa jetzt gerettet? Wie schaut es denn aus mit Billigflügen? Geht es dann weiter? Schafft es Ryanair weiterhin, sich so unglaublich unsolidarisch zu verhalten, dass es nach wie vor diese Billigflüge geben wird? Was verändert sich am Leben der Menschen? Sind wir jetzt mehr konzentriert gewesen auf unsere einzelnen Bezirke und Kieze und unsere Städte selber? Wir sind schon in uns gekehrt in diese Zeit. Und da ist eben das Regionale und eben sprich auch so, solche Theater hat an Bedeutung gewonnen.
Also man kann schon sagen, dass sich schon was verändert. Also wir haben eben über IMG geredet, also deinen ersten Arbeitgeber, der internationale Konzertsachen organisiert. Mhm. Amerikanische Orchester, soweit ich das mitkriege, machen jetzt noch ihre Tourneen, wenn sie gehen, aber planen ab 22, 23 kaum noch was.
Ja.
Die sagen, wir wissen gar nicht, ob wir danach nach Europa kommen können, wollen nach Asien. Mhm. Ist wahrscheinlich auch etwas, was passieren könnte, dass wir auch in der Klassik, die eigentlich ja für Globalisierung, weltweites Verständnis steht, uns regionalisieren?
Und das ist eine große Frage. Das ist eine richtige Route, die ins Fenster gestellt jetzt wird jetzt. Gell? Und man fragt sich, warum muss ich, wenn ich in einer Stadt lebe, das sowieso ein Orchester hat, ein Orchester aus Shanghai einladen? Muss das sein, dass das Shanghai Symphony tourt in Europa? Ist es notwendig? Mhm. Ist es nicht so, dass sie dort ihr Publikum vor Ort bedienen und betreuen sollten, und wir machen das eben auch hier vor Ort, müssen wir diese riesigen Gelder in die Hand nehmen, um Orchester
für den Lifestyle,
um
den du eben genannt
hast. Ja, ja. Natürlich ist es spannend, für die Musiker andere Seele kennenzulernen und so weiter, aber ist nicht das große Geschäft vielleicht sehr ausgebaut worden, also zu sehr ausgebaut worden. Wollen wir
das Regionale? Es funktionierte jedenfalls als großes Geschäft.
Ja, ne? Ja, hat aber irrsinnig viel Geld verschlungen.
Für wen?
Also für die Orchesterbudgets. Also wenn man denkt, irgendwie, wie viel so eine internationale Tournee kostet, wie viel Geld aufgetrieben werden muss.
Also ich glaube, so eine Berliner Philharmoniker, für die war das immer ganz gut, nach Asien und nach Abu Dhabi und nach irgendwo zu fliegen, oder?
Es gibt natürlich die Ausnahmen. Mhm. Aber für so ein Orchester braucht es die Veranstalter, die bereit sind zu zahlen, und vor allem das Publikum, das dann irgendwie mehrere hundert Euro für eine Karte zahlt.
Ich weiß auch nicht, wie es ist, aber da zum Beispiel würde ich ja sagen, obwohl ich bei vielen skeptisch bin, ja, es ist wichtig, dass wir gerade in dieser Musik, eine der wenigen Künste, die wir international austauschen können, auch internationalen Austausch haben. Also das würde ich jetzt sagen. Ja? Also wo denn sonst? Wo denn sonst?
Und trotzdem ist dieser regionale Stolz viel stärker hervorgekommen.
Ja, aber regionaler Stolz funktioniert ja mittelfristig auch nur, wenn ich sozusagen das, worauf ich stolz bin, zeigen kann. Wenn ich dann nur noch,
sind wir wieder bei den Stadttheatern?
Nee, das ist der Unterschied zwischen Nationalismus und faschistischen Strukturen. Also, bin ich stolz auf das, was ich habe, weil ich nichts anderes kenne? Oder bin ich stolz auf das, was ich habe, weil ich es mit anderen teilen kann? Das eine ist, glaube ich, das Gute und das andere ist das Nicht-so-Gute.
Und wir sind jetzt wieder in dieser Prognose, die du stellen willst und wo ich sage, abwarten.
Und Tee trinken.
Schauen wir, exactly. We drink tea and okay. Keep calm, carry on, drink tea and see where we're going to be in a year's time.
Es gibt so viele Stationen, die wir jetzt alle überspringen müssen. Du warst im Mozarteum, du warst Schloss Elmau, Kölner Philharmonie, bla 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 bla. Eins, was mich noch interessiert
nichts
ist...
Nichts bla bla. Tolle Institutionen, bitte.
Alles tolle. Und du hast auch bei ganz vielen, ganz tolle, haben wir auch schon besprochen, neue Sachen gemacht. Aber du hast auch als Headhunter gearbeitet. Und das interessiert mich ja mal, weil das ist ja auch sowas, so ein Geschäft, was ich nicht verstehe. Ne? Das scheint mir immer so, die immer gleichen werden immer gleich irgendwo durchgereiht. Und das ist ein stranges Geschäft.
Das sollte gerade nicht sein, dass eben die immer gleichen. Und deswegen habe ich auch so gerne als Headhunterin gearbeitet, weil ich fand, wenn man die Branche gut kennt von innen, und die Kollegen, also die gleichaltrigen Kollegen natürlich gut kennt, aber eben auch vielleicht ein bisschen verantwortlich war, dass die nächste Generation gezüchtet worden ist, erzogen in vielen verschiedenen Praktika und Seminare und Ferialarbeit und so weiter. Wenn man das so alles hinter sich hat und in der Biografie mitträgt, dann müsste man eigentlich in der richtigen Position sein, um eben zu überlegen, wer könnte sich bewegen wollen. Wer ist vielleicht zu lang auf einer Position? Mit wem müsste man reden und zu sagen, du glaubst nicht, dass es Zeit ist, dass du jetzt irgendwie, oder hast du nicht drüber nachgedacht, dass das die und die Skills, die könntest du woanders hinstellen oder woanders einbauen in eine Institution? Das finde ich dann gerade das Schöne, wenn es eben nicht immer dieselben sind, die herumgereicht werden, weil sie die besten Kontakte haben, sondern
dass man überlegt. Glaubst du, das ist eine Klassik so?
Sicher,
also gerade bei Intendanten an Opernhäusern kann man doch eigentlich, wenn man mal so ein Familiennetzwerk machen würde, weiß man doch genau, wer aus welcher Schule wohin gesetzt wurde. Also es ist doch eigentlich, ist das schon ein relativ vorhersehbares Geschäft.
Ja, und trotzdem kann man es immer wieder aufbrechen und andere Leute vorschlagen und Boards erneuern. Also wir sind ja auch, ich arbeite da mit einer Partnerin zusammen, sie arbeitet sehr dran, Vorstände neu zu besetzen. Das ist eine von ihren Steckenpferden. Das ist natürlich noch wichtiger. Weil die Boards treffen dann die Entscheidungen.
Die auch immer wichtiger im europäischen Kulturbetrieb werden, ne?
Ja, ja. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wesentliches. Ich sehe das ja bei meiner Arbeit bei den, als Aufsichtsratsvorsitzende von den Osterfestspielen. Es ist natürlich sehr, sehr hilfreich für die Osterfestspiele, dass ich weiß, worum es geht.
So, jetzt sitzen wir in Salzburg und du hast das Stichwort Osterfestspiele. Was war denn da los, bitteschön? Ja? Also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, die Osterfestspiele haben sich auch aufgrund des Boards erneuert und gegen die Zusammenarbeit mit der Staatskapelle Dresden und Christian Thielemann votiert und für ein weiter mit Herrn Bachler, dem derzeitigen Intendanten der Münchner Staatsoper. Man hat viel gehört, ich habe auch viel drüber geschrieben.
Ja, ja. Genau.
Es ist eine schwierige Situation, oder? Manchmal auch Eitelkeiten im Kulturbetrieb irgendwie zu organisieren, oder?
Ja.
Wie hast du das?
Das ist wahnsinnig schwierig und man darf nicht vergessen, dass die Kultur in Österreich sehr politisch ist, weil sehr unterstützt und dass natürlich dann auch politische Entscheidungen da mit eine große Rolle spielen. Wir sind natürlich in Salzburg in diesem, in einem sehr, ich würde nicht sagen starrem Gefüge, das gar nicht. Wir sind in einem Gefüge drinnen. Mhm. Sommerfestspiele, Pfingstfestspiele, die unter einem Dach sind und dann das, noch ein Dach mit Roland de Villazon und die Mozartwoche. Und wir sind als Osterfestspiele eigentlich auf einer einsamen Insel, auf einer eigenen Insel, also eine private Gründung.
Ich wollte gerade sagen, die auch sich zum großen Teil selbst finanziert, ja, mit unglaublich teuren Ticketpreisen, ja, und getragen, ja, von einem breiten Bürgertum.
Genau, so ist es. Also die Osterfestspiele würden über 38 Jahre zu 98% von der Familie Karajan getragen. Ja? Und ich meine, die Karajan-Töchter sind auch so visionär und weit gewandt wie ihr Vater. Sie sagen, das muss sich weiterentwickeln. Also wir wollen uns hier nicht erstarren in einer Hommage an Herbert von Karajan. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es muss weiterentwickelt werden. Die Osterfestspiele müssen auch in die Zukunft hineingucken. Das Publikum muss sich ja erneuern, weil eben, wie du vorhin gesagt hast, die Kartenpreise sind hoch.
Enorm.
Hoch, sage ich.
Etwas teurer als am Stadttheater Bremen, ja.
Genau. Es ist nach wie vor ein privates Festival. Also die öffentliche Hand steuert bis zu 20% bei. Und der Rest ist Karteneinnahmen und ein unglaublich aktiver Förderverein. Gut,
das haben wir alles verstanden. Aber ja, was ja jetzt noch viel interessanter war, sozusagen auf dem Klassik Boulevard, waren ja diese ganzen Eitelkeiten. Also ja, ein starker Dirigent Thielemann, ein starker Intendant Bachler, jetzt amtierender noch Intendant Ruzicka. Also da kamen plötzlich diese ganzen Alpha-Männchen irgendwie aufeinander und dann kracht das. Sind solche Krachs manchmal auch gesund für einen Klassikbetrieb?
Ich finde, es hat ein bisschen zu sehr gekracht. Also mir wäre es lieber gewesen, wenn wir das schon auch in heftigen Diskussionen, aber wenn wir das miteinander hätten ausdiskutieren können. Weil das, was passiert ist, dass Christian Thielemann so quasi den Hut geworfen hat, wäre gar nicht notwendig gewesen. Wir hätten ihn hier auch sehr gerne noch gehabt. Aber eben in Verbindung mit einem Intendanten, der die Weitsicht hat, um das Festival weiterzuentwickeln. Das war nämlich unsere Sorge. Weil das Publikum wird älter, es kommt eine neue Generation nach. Diese Generation müssen wir binden. Wir müssen das bieten, was diese Generation haben möchte. Und wir müssen auch künstlerisch uns weiterentwickeln. Dass die Osterfestspiele als Angebot so attraktiv ist, dass die Leute in diese Osternzeit dann nach Salzburg kommen wollen. Es ist eigentlich ein unglaublicher Kombi, die Stadt, ja, Salzburg und die Osterfestspiele. Und da hat es aus unserer Sicht, also aus Sicht der Aufsicht des Festivals, es hat einen starken Manager gebraucht, der in die Zukunft schauen kann und vor allem der auch in der Lage ist, ein Gegengewicht zu bilden zum Sommer. Wir haben im Sommer ein unglaubliches, ja, Team mit Rabe Stadler und Hinterhäuser und Kreppatz, ja, und so weiter. Die machen tolle Sachen.
Auch eine Distanz, ja, eine Vielfalt. Die Osterfestspiele sind ja sozusagen komprimiert. Ja.
Es ist wahnsinnig schwierig, so etwas Kleines, ja, zu programmieren, ja, und wirklich, ja, ein Juwel draus zu machen. Ja,
weil wenn fünf Sachen bei den Sommerfestspielen nicht funktionieren, dann funktionieren, ja, die anderen fünf halt.
Ja, ja, genau, eben. Aber bei uns muss das einfach sitzen. Und da ist Bachler natürlich als Österreicher, als Künstler oder ehemaliger Künstler auch, der mit all seinen Bauchladen an Kontakten aus München, also ja, sowohl Sponsoren als auch diese Künstlerkontakte, Sängerkontakte aus München kommt, erschien uns einfach die beste Wahl. Und da gab es einfach einen Krach zwischen ihm und Herrn Thielemann über Kompetenzen.
Ich will das auch gar nicht, also was ja interessant ist, und das scheint ja wirklich ein Leitmotiv deines Lebens zu sein, ist wirklich immer auch diese Erneuerung zu suchen. Ja? Also sozusagen etwas auf den Prüfstand zu stellen und auch Altehrenwertes, zwar in Tradition, aber neu zu denken und für eine neue Zeit zu denken. Das sehen wir dann ja auch bei ganz vielen Institutionen. Ob das die Berliner Philharmoniker nach Karajan, musste halt ein Abado kommen, um das anders zu machen. Also das vergessen wir vielleicht auch manchmal als Kulturschaffende, oder? Dass Wandel auch stattfinden muss und auch immer stattgefunden hat.
Und ja, manchmal auch ganz schön unbequem ist.
Natürlich.
Aber man kann ein Publikum gewinnen für Wandel. Mhm. Und das Publikum
ist schon bereit, das Publikum ist eigentlich schon da.
Ja, und hungrig. Und das Publikum. Also bei den Osterfestspielen merkt man auch ganz stark, es sind so diese drei Generationen. Ja? Die Großeltern sind noch da und ihre Kinder sind schon als Kinder mitgenommen worden und die bringen jetzt ihre Kinder mit. Und wir müssen schauen, dass diese Kinder nicht nach Lech zum Skifahren fahren, sondern dass sie eben zuerst zu den Osterfestspielen kommen. Und dass es eben diese Kombis gibt aus Freizeit, Sport und eben Hochkultur und dass das ankommt. Und dass trotzdem die Partys steigen können. Also das ist irgendwie so auch eine Besonderheit von den Osterfestspielen. Und wir hätten das gerne weiterhin mit Herrn Thielemann gemacht. Aber man muss auch als Künstler verstehen, dass es gutes und stabiles und starkes Management braucht. Und dass ein Aufsichtsrat nicht dafür entscheiden kann, Risiko einzugehen.
Nein, dass manchmal auch die Rollenverteilung klar ist. Der eine ist Künstler, der andere ist Manager. Also so. Aber gut, ich will da gar nicht ins Detail... Kommen wir zum Schluss.
Sonst sitzen wir stundenlang noch hier.
Ja, ich meine, das würde wahrscheinlich viele auch interessieren, aber die Details wollen wir dann auch nicht alle wissen. Also man muss ja auch nicht alles erzählen. Spannend ist deine neue Position in Berlin an der Hans-Eisler Hochschule. Weil da geht es ja wirklich jetzt darum, auch die neue Generation von Musikern sozusagen an die Hand zu nehmen und ins Leben, ins erfolgreiche Berufsleben zu stoßen.
Ja.
Ich habe schon in der Vorbereitung erzählt, einer der ersten Partner hier auch für den Podcast war Franz Welser Möst, mit dem ich jetzt dieses Buch geschrieben habe. Und der hat gesagt, Mensch, früher in München, als ich da studiert habe, da war ich an der Hochschule, ich weiß gar nicht, wie oft ich da war, also nicht wirklich oft, sondern ich habe versucht, mich in jede Probe von Chili Bedarke zu quetschen oder wenn Bernstein da war oder wenn Karajan da war, habe ich das angeguckt und habe den Meistern da beim Proben zugeguckt. Und meine Frage, wenn junge Dirigenten zu mir kommen, ist immer, was haben sie denn als letztes gesehen? Und diese jungen Dirigenten sagen, wir hatten gar keine Zeit, in Konzerte zu gehen, weil wir mussten so viel studieren. Mhm. Läuft irgendwas grundlegend falsch im Musikstudienbetrieb in Deutschland?
Also, mir macht es unglaublich viel Spaß, an der Eisel zu sein. Ich habe lange darauf gewartet. Ich habe 1,5 Jahre nach meinem Weggang vom OZTM darauf hingearbeitet, wieder an eine Hochschule zu gehen, weil das wollte ich unbedingt. Ich finde es so spannend, eben diese Möglichkeit vorzubereiten, zu steuern und die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Vielleicht zuerst die Instrumentalisten, weil wir reden jetzt vom Musikstudium als solches. Die Instrumentalisten sind natürlich bei uns an der Eisler unglaublich begünstigt, weil wir haben 7 Orchester in Berlin. Wir haben fast alle eine Orchesterakademie. Das heißt, dass unsere Instrumentalisten können ihre Orchesterscheine, die sie ja in Bologna brauchen, um ihr Studium fertig zu machen, um ihr ECTS-Punkte zu sammeln.
Vor der Haustür machen.
Genau, nämlich wirklich mit tollen Dirigenten. Hinten in einem super Orchester und also die lernen unglaublich viel. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil, wenn man mitten in Berlin sitzt, so wie die Eisler ist mit diesen beiden Standorten am Gendarmenmarkt und dann am Schlossplatz jetzt. Direkt gegenüber wird das Humboldt-Forum jetzt in diesem Jahr, nächstes Jahr eröffnet. Und bei den Dirigenten wollen wir es so weit bringen, dass das auch so ist. Im Moment, wir reformieren gerade unsere Dirigierausbildung.
Und du würdest schon sagen, es gibt da Defizite momentan?
Also ich glaube, bei uns, bei den Dirigenten, gibt es im Moment Defizite. Es braucht viel mehr Miteinander mit den Dirigenten, die in Berlin sind. Dirigenten und Dirigentinnen. Aber es sitzt neben uns, also im Nebenhaus quasi, es ist die Rock. Da habe ich Wladimir Jurowski und Robert Ticciati. Beide würden gerne mit unseren Studierenden mehr machen und mehr zusammenarbeiten. Und ich habe natürlich an den Opernhäusern, habe ich auch sehr viele. Wir haben auch die Petrenko und alle, die bei den Berliner Philharmonikern auftreten. Es gibt auch viele Dirigenten, die in Berlin wohnen, auch wenn sie nicht unbedingt in Berlin eine Stelle haben. Also ich glaube, dass wir das, was wir mit unseren Orchestermusikern machen, mit unseren Dirigenten genauso machen, weil dieser Austausch ist extrem wichtig.
Ist das ein grundsätzliches Problem von Musikausbildung, dass wir zu verschult geworden sind? Man sieht das ja auch bei vielen Instrumentalisten. Die technische Frage ist heute eigentlich selten noch eine Frage. Ja? Also dass sozusagen die Finger gehen und der Bogen flitzt. Ja? Sondern es geht ja ganz oft eher um diese, was willst du eigentlich noch dann mit deinem ganzen Können? Ja? Also sowas ganz Plattes wie eine Aussage oder ein Verständnis oder eine Aura oder sowas zu. Kann man das lernen? Und ich glaube, vielleicht bin ich auch nur altbacken, aber tatsächlich, wenn so ein Weltmeister sagt, ja, das hat man einfach durch seine eigene Begeisterung gelernt, indem man dann auch kämpfen musste und sagen musste, ich gehe jetzt heimlich mal da in die Probe beim Karajan und guck mir das mal an. Und heute kommt da so eine Sarah Wedel Wilson und sagt, du geh doch mal zum Petrenko und guck dir mal eine Probe an. Ja? Das ist ja ein gigantischer Unterschied. Also trage ich die dahin oder machen die das, weil die das wollen?
Man muss das weg. Man muss das einfach für sie wecken, wenn sie es nicht in sich tragen. Wir wollen künstlerische Persönlichkeiten ausbilden. Also wirklich die nächste Generation, die wollen, sollen kritisch denken. Ja? Sie sollen die Dinge hinterfragen. Sie sollen auch über ihr Tun nachdenken und sie sollen auch eben soziales Gewissen entwickeln. Alle diese Dinge kommen aus ihnen heraus oder müssen aus ihnen herauskommen, aber man muss ihnen den Weg zeigen. Und ich glaube, dass da mit diesem Vorteil des Standortes in Berlin, dass man sehr vieles vorbereiten kann, also quasi als Lockvogel.
Aber ist das nicht da? Also ich sehe das bei Journalistenausbildung auch. Ich mache viele Journalisten-Workshops und auch an Unis Vorlesungen und sehe ganz oft, die wissen genau, wie was aufgeschrieben wird und wie sozusagen das Handwerk ist bekannt. Aber die sind... Und ich komme mir manchmal selbst schon wie so ein alter Knacker vor, ja? Wie so ein alter Opa, der aus dem Krieg erzählt und sagt, warum seid ihr nicht so wie ich? Ja? Und vielleicht ist das auch unser Problem, dass wir die dahin tragen wollen. Also wenn du als Vater, also du hast von deiner Erziehung geredet, wenn man sozusagen streng erzogen wird, tendiert man ja dazu, frei leben zu wollen. Mhm. Und dann will man seinen Kindern auch sagen, du musst nicht Geige spielen, du kannst auch total gut, wenn du Strickweltmeister wirst oder irgendwas. Mhm. Ja. Aber das wollen die gar nicht. Die werden dann wieder spießig. Also sind wir gerade in einer Ausbildung, das ist meine Frage, in der wir eigentlich das Gute wollen, aber eigentlich viel zu viel machen, weil wir die Wege alle schon planieren, die einfach nur noch gegangen werden müssen und sie nicht mehr erobert werden müssen von Künstlern.
Ich meine, wir sind alle ein Produkt von dem, was uns in den Weg geschmissen worden ist. Gell? Ich meine, es ist immer die Frage, es ist wie der Löwe mit dem Stück Fleisch. Wenn er hungrig ist, dann nimmt er das auf. Mhm. Und du kannst den Hunger nicht erwecken, die eigene Entwicklung voranzutreiben. Also man braucht einen Ehrgeiz, den man nicht versetzen kann in die Studierende. Also man hofft, also ich rede jetzt nicht ganz generell von der Musikausbildung in Deutschland, sondern von dieser Elite, Kader, Schmieder, Eisler. Ja? Mhm. Also man hofft, dass man mit der Auswahl von den Top-Professoren und Professorinnen, die aber eben Pädagogen und Künstler sein müssen, also beides vereint, ja? Und sie durch ihre Stringenz und ihren eigenen Ehrgeiz und ihre Karrieren die Studierende impfen mit mit diesen Möglichkeiten, die da sind, und sie einladen, das wahrzunehmen. Du kannst so eine Einladung aussprechen. Mhm. Wenn einer das wahrnimmt und wenn einer dieses Feuer in sich entfacht, dann ist die ideale Situation eingetreten. Und die muss man dann, man muss dieses Individuelle so fördern, dass sie in der Lage sind, jede für sich das zu entwickeln und auch den eigenen Weg zu finden. Aber Disziplin kann nicht angeeignet werden. Ja? Und ich meine, das brauchen sie natürlich zuhauf fürs Üben. Das ist schon ganz was anderes. Also ein Musikstudium zu machen, ist so anders wie eine Geschichte zu studieren oder so wie ich Sprachen zu studieren. Ich war dann irgendwann mal fertig mit meinem Aufsatz und dann bin ich in die Kneipe gegangen. Mhm. Oder ich habe vielleicht dann noch Geige geübt, aber das nur für mich. Mhm. Und ich meine, unsere sind fertig mit den Aufsatz und sie müssen sich jetzt darum kümmern, dass sie einen Raum haben zum Üben und sitzen da, bis die Doppelgriffe sitzen oder eben, keine Ahnung, der Triller oder wie auch immer. Du musst die richtigen Leute aussuchen und dann ein Angebot machen, das sie annehmen können. Aber es ist ein anderes.
Aber unterscheiden sich, also kann man sagen, es gibt Studentengenerationen, weil natürlich auch die Umwelt, in der wir leben, sozusagen ja auch sozusagen unsere Art zu lernen prägt. Wie würdest du eine Generation von Musikstudenten momentan beschreiben?
Ich denke, dass die Herausforderung riesig ist, zu bestehen in der analogen und in der digitalen Welt. Das ist die ganz große Herausforderung für diese Generation.
Also in genau der digitalen Welt, von der wir gerade geredet haben, wo es nicht mal möglich ist, dass zwei Leute gleichzeitig spielen.
Ja, genau. Und das ist jetzt das Große. Ich meine natürlich was anderes. Das ist natürlich die Herausforderung von diesem Corona-Semester ist wieder ganz was anderes. Mhm. Weil das ist ein Durchtragen, ein Unterstützen und so weiter.
Aber war das nicht ein Fehler zum Beispiel der Musikhochschule in Hamburg oder so, wo die dann angefangen haben zu sagen, pass mal auf, 30% deines Studiums musst du jetzt auch noch dich selbst vermarkten lernen. Ja, also du lernst jetzt 70% dirigieren und 30% zeigen wir dir mal, wie du dich vermarktest. wo auch jemand wie Welser Möst zu Recht sagt, verdammte Scheiße, wenn ich nicht hundertprozentig studiere, wie ich Musik machen kann, dann kann ich es gleich knicken. Oder muss ich tatsächlich noch 30% lernen, wie ich mich
30% vermarkte? Muss man nicht, das ist viel zu viel, aber man muss lernen, wie man sich vermarktet. Weil ansonsten ist man völlig aufgeschmissen und alleine auf weiter Flur. Und eine Künstleragentur zu bekommen, die einen vertritt und die alles für einen macht, das kommt später. Das heißt, man muss in erster Linie wissen, wie kann ich meine Nische finden.
Also es reicht nicht mehr, Genie zu sein.
Die drei von jeder Generation, ja, wenn man eines von denen ist, ja, dann ist das super.
Das ist egal, dann ist eh alles egal. Ja.
Glaube ich, ja. Ja, dann wird man einfach durchgetragen. Dann hat man gleich die Agentur, die Plattenfirma und das auch. Aber das sind ja wirklich nur drei pro Generation. Das sind ganz, ganz wenige, die auch schon hart gearbeitet haben, um dorthin zu kommen. Aber natürlich braucht man braucht gewisse Skills. Mhm. Und die muss man lernen während des Studiums, weil man ist völlig aufgeschmissen. Also wir haben Gespräche geführt mit Alumni von uns, die gesagt haben, wenn ihr wenigstens uns gesagt hättet, wie man eine Steuernummer beantragt. Wir haben hier aufgehört und am nächsten Tag sind wir mit dem Diplom unterm Arm irgendwie durch die Stadt gegangen und mussten uns plötzlich um uns selbst kümmern. Also ja, das ist eine Hilflosigkeit, die teilweise da ist.
Aber lernen das andere Berufe denn? Also Google gibt es ja auch für Musiker, oder?
Ja, ich glaube, dass diese...
das ist, was ich meine. Das ist doch keine Babysitterei. Also man muss doch jetzt nicht noch sagen, so bezahlt man Steuern und so. Also das geht ja alles weg. Also euer Job ist doch eigentlich, den Musik machen zu lehren.
Unser Job ist, sie vorzubereiten auf einen sehr harten Markt.
Und
ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie auf dem Markt überleben können. Ich bin am Anfang meiner Zeit in Eisler sehr kritisiert worden, dass ich dieses Wort überleben benutzt habe. Mhm. Aber ich benutze das in zweierlei Hinsicht. Also erstens natürlich finanziell überleben, wobei unsere sind super, trotzdem braucht jeder die Möglichkeit, aber auch künstlerisch zu überleben. Mhm. Was sind meine Träume, was sind meine Ziele? Wie will ich sie verwirklichen? Was will ich künstlerisch sagen? Ich meine, jetzt sind wir beide am Anfang von diesem Gesprächsteil. Was will ich künstlerisch sagen? Was hab ich in mir, das ich weitergeben will? Was ist meine besondere Message an das Publikum? Wie will ich das Publikum, jede einzelne Person im Publikum für mich gewinnen und quasi zu mir als Einzelpersonen auf die Bühne ziehen? Das sind, und dafür braucht man Freiraum. Ja? Da muss man den Raum des Studiums nehmen, um an dieser Persönlichkeit zu arbeiten, an der eigenen Persönlichkeit. Also dass diese Persönlichkeiten so... gereift werden, also geölt und gereift und einfach dann rausgehen zum richtigen Zeitpunkt und ihren Nische finden in der Kunst.
Gab es Strukturen, wo du gleich wusstest, das ist mir wichtig, das muss ich ändern, da würde ich gerne hin?
Ja, da sind wir dabei.
Welche Schienen sind das? Welche Weichen stellst du da?
Das sind schon Dinge, wo es eben in diese Richtung geht, wo wir unsere Künstler auffangen müssen mit all dem, also Nebenschauplätze, mit all dem, was sie lernen bei uns und was sie für ein Wissen mitbekommen, ob das dann eben die praktische oder das theoretische Wissen, dass wir das flankieren mit den Möglichkeiten, das umzusetzen, ob das dann eben mit Erasmus-Jahre sind, ob das dann mit Umgang mit Social Media ist. Also wir machen jetzt im Moment Instagram-Takeovers immer von unseren Studierenden, die uns erzählen aus ihrem Leben. Diese Möglichkeit, ich meine, das, was du machst, ja, so professionell, die müssen irgendwann mal anfangen. Ihre Geschichten dazu erzählen. Mhm. Also nicht nur dieses, ich gehe auf die Bühne und dann erst, wenn ich mein Instrument in die Hand nehme oder meine Stimme abmache, habe ich was zu sagen. Nein, das Gesamte, das Ganze rundherum. Und diese Plattformen zu bieten, das ist etwas wahnsinnig Wichtiges in der heutigen Zeit. Also nicht nur Fachidiot zu sein.
Gutes Ziel. Am Ende von Brüggemanns Begegnung gibt es immer entweder oder. Damit wir wieder down to earth kommen
und
zu Fachidioten werden. Rotary oder Lion?
Rotary.
Da bist du richtig aktiv, ne? Muss man wahrscheinlich einen Briten fragen, aber was ist denn jetzt der Unterschied eigentlich für mich als Kartoffel?
Kudos, sagt man im Englischen dazu. Ja? Das sind einfach, Rotary ist die Nummer eins.
Okay, nehmt das, ihr Lions.
Klar, du hast mich ja gefragt.
Ja, klar. Die nächste ist schwieriger vielleicht. Currywurst oder Knockerl?
K- Currywurst finde ich super.
Currywurst ist schon ja, so ist geil.
So geil. Oder? Es gibt diese tolle Restaurant auf dem, wie heißt es, dieses ganz super,
Curry wo alle 36.
Hingehen. Ja, genau, da war ich schon mal und es gibt einen am Gudam auch. Aber Curry 36 ist ganz toll.
Also Champagner und Currywurst.
Ja, eigentlich. Fantastisch, im Ballkleid. Nach einem Premiere.
Das ist schon das Schöne an Berlin, oder? Ja, das ist schon das Schöne. That is huge. Da, bleibt dabei Stiegel oder Corona?
Ja, Stiegel, klar, natürlich. Corona schmeckt gar nicht.
Kompetenz oder Netzwerk?
Netzwerk. Ich sage das nur, weil du glaubst, dass ich das sage. Kompetenz ist so ein furchtbares Wort. Ich finde, Kompetenz hat irgendwie all das, was unsexy ist drinnen. Das ist ganz schrecklich und Netzwerk ist total wichtig. Beides natürlich.
Nein, nein, du meinst schon Netzwerk. Ich habe Netzwerke nie verstanden. Ich bin kein guter Netzwerker, glaube ich. Ich verscherze
es. Es geht nur darum, dass du ganz viele Leute kennst. Also bewusst dein Netzwerk aufbauen, das habe ich nie
gemacht. Aber dann Leute anrufen und sagen, sag mal, kannst du mal das? Also das ist mir, ich kann ja, also ich kenne, glaube ich, relativ viele Leute, aber mir fällt das total schwer, Leute um einen Gefallen zu bitten, zum Beispiel. Was gehört zum Netzwerken dazu, ne? Zu sagen, hey, du, hi, und da, ich habe da was und kannst du mal...
Ja, es hängt davon ab, für was das gefallen ist, wenn das irgendwie was ganz Sinnvolles ist.
Ja, ja, ja.
Was der anderen Person vielleicht auch hilft, oder?
Ja, das ist auch nur mein Problem. Ich bin nicht gut beim Fragen.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist alles.
Solche Blende. Fragen, die kann ich nicht. Nein, ist das. Nein, nein, nein. Eisler oder Brecht?
Oh. Also das ist echt eine Gewissensfrage. Ich habe Brecht studiert in der Schule. Wir haben Mutter Courage gemacht. Und ich bin natürlich seitdem ein absoluter Brecht-Fan. Klar, aber ich habe Bilder in meinem Büro von Eisler und Brecht.
Die sind auch untrennbar bei vielen Sachen, dann tatsächlich. Ne?
Ja.
So eine Dreigroschenoper wäre der eine, also nur die Dreigroschenoper wäre wahrscheinlich auch als Text ein bisschen lahm.
Ja, und ich finde es einfach, ich finde es einfach toll, Eislers Karriere und dieses Zurückkommen nach Berlin und mit Brecht so eng zusammenarbeiten, das finde ich schon fantastisch. Sorry, keine Antwort.
Nee, wunderbar. Pass, das sagt ist man ja dazu, auch,
bei Mastermind
ja,
in England.
Ja. Hier wird es leichter. Tanke oder Operncafé?
Was ist Tanke?
Tanke, Tankstelle.
Ah, Tankstelle, ah, Operncafé natürlich.
Kommen wir wieder in dein Geburtsort mit der Geburtsklinik. Gerald Moore. Oder Gary Halliwell?
Oh, Gerald Moore.
Das ist aus deiner Kindheitserziehung.
Oh, bloß Wahnsinn. Kein Pop. Es gibt dieses unglaubliche Buch von ihm, Am I Too Loud? Mhm. So schön. Fantastisch.
Ostern oder Sommer?
Ostern, klar.
Aber natürlich. Der Sommer ist viel zu heiß. Streber oder Genie? Sag nicht Streber, bitte sag nicht Streber. Du sagst Streber.
Genie ist das, was man gerne wäre.
Nee, ja, und so braucht man sich auch nicht zu kümmern. Ne? Als Hochschulrektorin um die Genies brauchst du dich nicht zu kümmern.
Ja.
Also höchstens zum
Schulen. Ja, die werden's immer machen. Stella Habshani war bei uns, hat bei uns studiert. Ja. Toll. Ja, gut, bitte. Weiter.
Geige oder Laptop?
Geige, klar. Natürlich. Holz.
Handwerk. Spielst du noch oft?
Nicht oft genug. Nicht oft genug.
Also sitzt, spielst du eher auf dem Laptop
momentan? Ich spiele schon, ja. Aber die Geige ist da. Ich habe eine herrliche Geige. Also in Corona habe ich 3-mal gespielt.
Nur? Ja. Ich hätte lustig, weil ich fahre jetzt weiter aufs Land, weil ich habe gesagt, ich brauche noch mal eine Woche Auszeit. Mhm. Da habe ich dann meine Geige wieder mitgenommen.
Echt? Ja, wirklich?
Weil das ist dann schon so, wenn ich dann da ganz alleine bin
und
so nachts.
Das ist schön, gell?
Nach 3 Gläsern Rotwein ertrage ich auch, was ich spiele. Ja, vorher kann ich mir selbst nicht zuhören. Aber dann finde ich das schon geil.
Ja, und es ist irre eigentlich. Man nimmt sie in die Hand und denkt, das geht eh.
Ja, mal mehr, mal weniger.
Genau, bis man im Orchester kommt und dann denkt, wir machen das auch schon ziemlich gut.
Weil wir hier in Salzburg sind. Skifahren oder schwimmen?
Skifahren, sowieso. Schwimmen nur im Meer.
Letzte Frage. Zuhören oder organisieren?
Gerne zuhören.
Wenn du organisiert hast, hörst du anders zu?
Ich höre zuerst zu und dann organisiere ich. Ich habe ein Semester lang zugehört bei der Eisler. War spannend. Echt spannend. Die Leute haben mehrere Geschichten erzählt. Und das Also ich hab gewusst, dass das gut ist, das so zu machen und eben dieses eine Semester komplett der Hochschule zu widmen. Aber dann kam Corona. Ich kann echt froh sein, dass das so war. Weil ich habe echt mein Herz gekannt dann Ende Januar. Ich habe gedacht, super, jetzt weiß ich mit allen Dingen so. Und dann kam diese Krise.
Also Zuhören ist nicht die Belohnung, sondern Zuhören ist die Grundlage.
Zuhören ist die Grundlage. Mhm. Sonst brauchst du ja nichts organisieren. Fangst an zu organisieren und stellst fest, du hast gar nicht zugehört und es gibt so viele verschiedene Meinungen. Kannst du alles wieder gleich über den Haufen schmeißen.
Das wollen wir nicht. Ja. Deine Arbeit fängt erst an. Sarah Wedel-Wilson, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Einmal um alles, ja, und das führen wir fort am Curry 36.
Das war super. Danke, super. Es hat echt Spaß gemacht mit dir.
Vielen herzlichen Dank.